Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
So, bitte. Stimmt schon.
Und du bist sicher, dass deine Marietta mich mitverarztet, hä?
Du, die ist hart im Nehmen. Und wenn wir 200 zulegen, dann läuft das schon.
Na, mal los.
Tag, mein bezaubernder Engel.
Willkommen, Rainer. Nanu, heute nicht allein.
Tag.
Das ist ein Geschäftsfreund, Ernst Wollenberg. Nenn ihn einfach Ernst.
Ich war schon ganz ungeduldig, Sie kennenzulernen.
Das gehört sich auch so. Kommt rein.
Also Rainer hat mir ja so viel Tolles von Ihnen erzählt.
Tatsächlich? Der
ja, von dir und deinem heißen Backofen.
In seiner Hose schon deutlich das Brot, das er mir reinschieben will.
Es ist furchtbar, man kann sich mit ihm einfach nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Gebrude, aufdringlicher Kerl jetzt.
So, und ihr wollt mich also zu zweit in die Zange nehmen? Nacheinander oder gleichzeitig? Einer von vorn und einer von hinten?
Ach ja, einen genauen Schlachtplan haben wir nicht ausgearbeitet.
Also, könnten Sie uns denn beide...
Kannst mich ruhig duzen.
Könntest du uns denn gleichzeitig verkraften?
Bisher habe ich es noch immer überlebt.
Oh Gott, wie romantisch.
Es wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn du eine schnelle Freundin hättest.
Mhm, für einen flotten Vierer. Wir legen selbstverständlich was zu zum üblichen Honorar.
Prost.
Prost.
Ein zweites Mädchen?
Na, du kennst da sicher noch eine.
Na, was ist?
Ah, oh, mir fällt was ein.
Na komm, ruf's an.
Das könnte sogar die Schau werden.
Das könnte die Schau werden.
Rebecca vielleicht?
Zieh doch inzwischen aus.
Okay.
Rebecca ist gerade
da. Also ich muss sagen, das ist wirklich eine Superschnecke.
Habe ich dir zu viel versprochen?
Oh.
Hallo Elfriede, hier ist Mariette. Ich hätte gern etwas mit Ihnen besprochen. Können Sie mal rüberschauen? In 5 Minuten, ja? Das ist meine Nachbarin, eine verklemmte junge Ehefrau. Aber so geil, dass ihr den ganzen Tag die Feige tropft.
Oh Gott, Reinhard, Alter,
ja, schön,
was?
Ne?
Ohne Scheiß, was ist... Willkommen, meine Lieben, bei Alliteration am Arsch 57, wo die Nachbarin vom Bumsen noch gesiezt wird.
Ja.
Hier sind sie wieder, eure Elfriede.
Die wird ja überrascht. Ne? Die kommt gleich rüber und dann sind da die beiden heißen Hengste.
Die beiden
und
heißen
dann geht
Hengste.
Es los.
Das ist ein realistisches und lebensnahes Szenario, wie schon so viele Szenarien, die wir aufgetan haben.
Passiert
ich würde
mir ständig.
An der schlechten Synchro sagen 70er oder das war 70er. Ich sehe ja nie ein Bild dazu. Ich habe ja nur, das ist ja Kopfkino. Ich habe so eine behaarte Frau mit lockigen Haaren vor den Augen.
Ah, nee, glatte Haare und rot. Ah, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie die Nachbarin aussieht.
Ist, ehrlich geht es nicht weiter rein.
Hier nee, es geht leider nicht weiter. Vielleicht findet irgendjemand mal raus, aus welchen Filmen das alles ist und schnürt ein Paket.
Hat uns das jemand zugeschickt? Müssen wir uns bedanken?
Nee, das hat uns niemand zugeschickt. Das habe ich vorhin bei YouTube gefunden.
Du kleiner Schmierlappen, hast deinen Abend wieder damit verbracht. Wir sitzen nämlich zu später Stunde zusammen, fast Geisterstunde.
Ach, vor zu sehr Tür. Später Stunde.
Zu sehr später Stunde, aber wir sind halt Profis, Reinhard. Das müssen die Leute erstmal checken, ne? Dass wir beide, also ehrlich gesagt, ich habe im Moment wirklich den Arsch voll Arbeit, also richtig. Ich habe jeden Tag, bin ich 10, 12, 15 Stunden unterwegs und trotzdem habe ich zum Reinen gesagt, nein, wir können die ausfallen lassen. Wir haben eine Community, wir haben Menschen, die uns lieben. Wir haben Leute, deren einzige Hoffnung wir sind. Und deswegen müssen wir ran, Reinhard, an den Speck. Und jetzt
vorhin hast du noch gesagt, mir hört sonst nie jemand zu.
Ach, Reini, ist doch egal. Ja. Ist jedenfalls so, dass wir uns heute wirklich außerhalb einer normalen Klausur, in der wir sowieso zusammensitzen, heute mal eine Sondertagung machen. Macht aber nichts.
Das Schöne ist, als ich Montag mit Nikolas methodisch inkorrekt aufgenommen habe, haben wir auch nur gejammert, dass wir gerade so viel unterwegs sind. Und
ja, also das ist ja natürlich, weißt du, wenn ich jetzt hier sehe, was Jan und Olli alles einstreichen bei Spotify und so, vielleicht sollten wir auch mal hinter die Paywall, Reinhard. Da wird nämlich richtig abkassiert. Da gibt's richtig dicke Kohle. Der Mr. Spotify macht nämlich seine Täschchen auf und da regelt nur Gold raus. Und wir beide, weißt du, ich sitze hier in so einem kümmerlichen Zimmer.
Ja,
weißt du,
aber hier
massiert mir keine nubische Schönheit die Füße, gar nichts. Nur der Otto sitzt vor mir und leckt mir am Arsch.
Ja, guck mal, das ist doch ja, so. Liebe. Das ist Liebe.
Reini, weißt du, für wen ich auch noch Liebe empfinde?
Für mich.
Für dich, du hässlicher Bastard. Ich habe dich ja letzte Woche besucht bei deiner fantastischen Live-Show.
Die war großartig, oder?
Ich war wieder begeistert von deinen Live-Qualitäten. Es ist wirklich, wenn du auf die Bühne kommst, es sieht aus, als wolltest du eigentlich dich irgendwo, also hättest du dich im Raum verirrt und wolltest eigentlich dich irgendwo an eine Bushaltestelle stellen oder einen Kaffeeautomaten und wärst aus Versehen auf diese Bühne gelaufen. Dann stehst du da wirklich wie so ein menschlicher Sackkartoffel, dem man ein Gesicht aufgemalt und eine Sonne eine Brille aufgesetzt hat. Aber trotzdem, dein Charme siegt. Die Show war ganz wunderbar. Ich habe viel gelacht. Ich habe viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du mich in die allererste Reihe gesetzt hast.
Ja,
allererste Reihe heißt, ich saß an der Bar am Ende des Raumes.
Ich hatte dir vorne, wir hatten für dich vorne Plätze reserviert, aber da hat sich anscheinend irgendjemand einfach hingesetzt. Hat sich
was
gesagt,
hast du denn da drauf geschrieben?
Der Bühnhofer ist groß, der kann auch hinten sitzen. Reserviert. Auf dem reserviert stand reserviert.
Stand da mein Name auch drauf, damit der betreffende Bursche sich wenigstens jetzt schämen kann?
Ich glaube nicht. Wer auch immer in der ersten Reihe saß, da hätte der Bielendorfer sitzen sollen.
Also ich kann auf jeden Fall allen, die uns heute zuhören, nur empfehlen, geht zu dieser Show.
Absolut.
Es ist vielleicht nicht sexy und geil, aber es ist unterhaltsam. Es ist wirklich unterhaltsam. Ihr beide habt
eine tolle
Chemie.
Keine Sorge, die anderen sind auch sexy und geil, da bist du nicht.
Ihr habt eine tolle Chemie, ihr seid einfach eine mega, mega Paarung, ihr beiden. Ich finde den Anteil zwischen Auftrag, also Lehrauftrag oder zumindest so dem Gefühl, man kriegt was vermittelt und es ist lustig, finde ich erstaunlich gut getroffen.
Das ist sehr erfreulich.
Also wirklich sehr gut.
Das Schöne ist, es gibt ja auch so Leute, die so Shows machen, die wirklich Texte einstudieren.
Nein, mit dir doch nicht.
Nee, ich wollte gerade sagen, das machen wir nicht.
Nein,
das
auf gar keinen
Fall. Das geht auch gar nicht.
Also wenn du diese Unvorbereitetheit eintrainiert haben möchtest.
Dann Respekt, ne?
Dann würde ich dir aber heute noch den Ehren-Oscar überreichen. Also mal ganz ehrlich, das ist auf gar keinen Fall einstudiert. Also ihr habt auf jeden Fall eine Abfolge eurer Experimente und der Sachen, die ihr erzählt.
Ja.
Aber
wer davon was erklärt, ist relativ frei.
Das ist wirklich ziemlicher Jazz, den ihr da spielt, aber das passt gut, weil ihr beide seid einfach große Posaunisten, große Arschgeigen.
Vielen Dank.
Und deswegen, es ist gut. Also es ist sehr unterhaltsam. Ich bin da auch nicht hingegangen mit der Erwartungshaltung, dass es das nicht wäre. Ich war nur gespannt, wie ist das Publikum? Wie viele Leute inkludiert der Spaß? Also weil es waren ja, was mich sehr überrascht hat, wir reden jetzt nicht den ganzen Abend über eure Live-Show, aber das war das Überraschendste für mich, war, ihr habt gefragt, wer kennt unseren Podcast, Methodisch Inkorrekt? Und ich würde sagen, die Hälfte kannte ihn nicht.
Ja, das finden wir auch immer faszinierend. Und das ist geil, weil danach kommen Leute zu uns an und sagen dann sowas wie, ich kannte euch nicht, finde ich aber super, hör ich mal rein.
Also nichts gegen eure Show, aber ich würde, glaube ich, nicht für, weiß nicht, 25 Euro zu einer Show gehen, wo ich überhaupt nicht weiß, worum es geht.
Auf der Eintrittskarte ist eine brennende Flasche. Ja, ja, das ist eine brennende Flasche drauf. Hallo?
Ja, aber warum kommen die Leute? Ich verstehe es nicht so
richtig. Zwei Doktoren erzählen was über Physik. Wer könnte das nicht spannend finden?
Ja, da juckt wirklich die Pflaume rein. Das ist wirklich mega geil.
Da tropft.
Das ist schon, das hat mich irritiert.
Ja, aber frag uns mal, wir stehen ja, wir begrüßen ja jeden, der zu der Show kommt, wenn er denn pünktlich da ist.
Das
Handschlag.
Ist allein schon so süß, dass ihr draußen steht. Besonders, wenn man da auch eure Unerfahrenheit in Showdingen sieht. Weil eigentlich, das habe ich nämlich früher auch mal gemacht, habe mich unten also in die Lobby gestellt, mit den Leuten gequatscht. Aber der Effekt, wenn sie euch das erste Mal in Persona sehen, ist besser. Der
das
ist stärker.
Ich nicht.
Doch, der ist stärker, weil die Leute warten darauf, euch einmal zu sehen und deswegen ist die Begeisterung im ersten Moment größer. Ihr könnt ja danach immer noch zur Verfügung stehen.
Ja,
ich habe es früher auch gemacht und habe die Erfahrung gemacht, dass wenn du am Anfang schon, wenn die Leute dich schon gesehen haben, ist der Anfang schwieriger.
Ja, das liegt aber an deinem Gesicht.
Was für ein Wichser du bist. Jedenfalls, es ist wirklich eine sehr unterhaltsame, sehr schöne Show,
schön,
sehr empfehlenswert. Ich finde, an der zweiten Hälfte, da werdet ihr sogar ziemlich komplex. Also ich finde, so mit Quantenmechanik und Polarisation und so anzufangen. Ich kannte das mit diesen Mustern. Also ich will jetzt nicht spoilern, aber ich kannte das, weil das es gibt eine wunderschöne Dokumentation über den Vater eines meiner Lieblingsmusiker, Mark Oliver Everett, dem I von The Eels, was dir wahrscheinlich wieder nicht sagt, weil du unter Wölfen oder Schweinen oder Wolfschweinen aufgewachsen bist. Sagt dir das was?
Der Name oder? Sagt mir was, ja.
Ich hasse dich. Jedenfalls ist es eine der schönsten Bands, die ich jemals gegeben hat. Eigentlich ein Ein-Mann-Projekt und der Vater von ihm, Hugh Everett, das habe ich auch schon mal erzählt, der war der Erfinder der Multidimensionstheorie in den 50er, 60er Jahren und hat sich in mangelnder Anerkennung darüber totgesoffen. Sein Sohn hat gesagt, das erste Mal, dass er seinen Vater berührt hat, war, als er ihn tot und durchgefroren oder steif geworden auf dem Bett fand und ihn umarmt hat. Das war das erste Mal, dass er ihn berührt hat. Und in dieser Doku, die er über seinen Vater gedreht hat, vor 7, 8 Jahren, da kam dieses Experiment mit den Lichtpunkten vor, dass man, also ich kann es nicht genau rekonstruieren, aber er erklärt
das
ja
Quantenmechanik und sowas. Doppelspaltexperiment ist das.
Das klassische Doppelspaltexperiment. Genau, wer kennt es nicht, Reinhard? Wenn man durch die Fußgängerzone geht und sagt, entschuldigen Sie, klassisches Doppelspaltexperiment, da sagen die Leute, ja, da tropft die Pflaume. Willst du mich verarschen? Die meisten Leute kennen das nicht, Reinhard.
Was? Ich hätte gedacht, das kennt man.
Ja, das ist definitiv, also das ist, also.
Weißt du, kommst hier mit The Eels, aber kennst nicht das Doppelspaltexperiment.
Oh mein Gott, ja.
Das könnte auch ein Porno sein, oder?
Ja, hast du jetzt auch gemerkt, ne? Ist dir jetzt aufgefallen, nachdem du da 20 Mal auf der Bühne erzählt hast. Das Doppelspaltexperiment mit den beiden großen Spaltmeistern, Nikolas und Reinhard.
Da gibt's dann Wellen und.
Boah, bitte. Ich kann ja nichts am Computer, jedenfalls nichts Grafisches. Bitte könnt ihr bitte, liebe Community, ein Poster machen mit diesen beiden Hackfressen vorne drauf.
Was?
Und dann irgendwie das Doppelspaltexperiment. Und dann irgendwie irgendwas Pornomäßiges darunter. Ich würde mich beömmeln, das hänge ich mir zu Hause auf. Bitte. Wir haben ja die Kraft der vielen hinter uns, Reinhard, wie man so schön sagt. Bitte macht das Doppelspaltexperiment mit unseren beiden Spaltmeistern. Ich bepiss mich vor Lachen. Wir haben ja letztens, das ist nicht so ganz durchgegangen, wir haben so ein schönes Bild, wo du aussiehst, als wenn du gerade einen Schlaganfall hättest, hinter den Kulissen gemacht. Und dann hat die Community auch gebeten, ob man dich da nicht freistellen kann, aber haben die Leute uns beide freigestellt.
Nee, ich finde auch, das kann man nicht wiederholen. Das war die Geschichte mit dem Eisbecher, das habe ich mittlerweile als Twitter-Bild auch. Das war gut, aber das, man sollte den Bogen nicht überspannen.
Ach, rein hier, ey. Es war auf jeden Fall ein schöner Besuch, es war eine schöne Show.
Hat uns super gefreut, dass du da warst und auch kurz auf der Bühne warst, um ein Gitter zu halten. Das war
Reini, ohne Scheiß, also du hast mir nicht mal ein Mikro gegeben, wie entwürdigend, wenn man mal drüber nachdenkt. Ich habe gedacht, ich würde was sagen, das ist geil, ich komme auf die Bühne. Ich habe gedacht, du hättest ein Mikro vorbereitet, damit wir sowas wie, damit zumindest für 95%, die mich nicht kannten, das irgendwie erklärlich ist, wer dieser Bastard auf der Bühne ist.
Ja, aber ich kann doch alle.
Nee.
Hallo, wir waren in Köln.
Obwohl, es haben mich schon einige erkannt, das stimmt. Aber die Leute waren wahnsinnig zurückhaltend. Also, ich habe, glaube ich, 2 Fotos an dem Abend gemacht. Man merkt, dass die von dir verdorben sind.
Oh, die waren nett. Ich fand unser Publikum in Köln tatsächlich großartig, aber das war generell ein sehr geiles Wochenende, weil wir waren nach Köln ja noch in Darmstadt und danach noch in Stuttgart war's. Ich bin gerade nur in Darmstadt hängen geblieben, weil du kennst ja unsere Show jetzt, ne?
Ich kenne eure Show, ja.
Du kennst unsere Show so in Darmstadt. Wir haben da ja diese Bücher über Quantenmechanik, ne? In der Show.
Ja, die gezeigt werden, ja.
Genau. Der Verlag davon sitzt in Darmstadt, ungefähr 300 Meter von dem Ort entfernt, wo wir aufgetreten sind.
Ernsthaft?
Ja, ernsthaft. Und da ist ein Demeter, so das Demeter-Hauptquartier und so.
Oh Gott, da ist ja die komplette Sammlung, ne?
Ja, richtig. Und das Witzige ist, Darmstadt nennt sich die Wissenschaftsstadt.
Die Wissenschaftsstadt? Nee, das gilt dann halt nicht für ganz Darmstadt. Ja, genau. Ich finde,
ganz,
das ist
genau, ganz
von
Darmstadt?
Nein.
Mit Ausnahme eines kleinen.
Ein kleines gallisches Dorf in Darmstadt verteidigt immer noch Blödsinn. Aber ich finde, ihr macht das auch sehr charmant. Also ihr stellt euch da nicht drüber, sondern ihr erklärt es halt. Ein Begriff, der äußerst häufig verwendet wird, ist die Schwurbler.
Ja.
Den finde ich etwas seltsam. Da habe ich immer das Gefühl, den habt ihr nur ausgesucht, um nicht verklagt zu werden.
Wir sagen ja auch Spinner.
Stimmt, aber ihr sagt sehr viel Schwurbler. Und ich habe Schwurbler, glaube ich, vor euch noch nie gehört.
Ja, aber wie willst du denn sonst so Leute nennen, die so Hokuspokus verkaufen?
Scharlatane, Betrüger, keine Ahnung, Schweine. Okay. Aber ich finde Schwurbler ist eher so Opa bestuppt beim Kniffeln, weißt du?
Ja, aber so ein bisschen auf dem Niveau ist das. Also.
Geht so, da geht es ja um Millionen.
Das stimmt auch wieder. Das stimmt.
Und,
ja, wobei, wenn mein Opa gekniffelt hat, da ging es auch um Millionen.
Ich habe in meinem Leben noch keine einzige Runde Kniffel gespielt.
Echt nicht? Habe ich als Kind super viel gespielt. Oder wenn man es auch nennt, Jatzee.
Ja, habe ich, also ich habe einmal mit Leuten angefangen, da wurde mir klar, das gesamte Spiel besteht wirklich nur daraus, dass man gemeinsam würfelt.
Ja, genau. Und ja, auch so ein bisschen Taktik, ne? Welche Dinge man zuerst, du willst ja am Ende möglichst wenig streichen. Das heißt, du musst dir überlegen, wie du bei dem, was du würfelst, was du damit weitermachst, also wie viel Würfel du weiternimmst zum Weiterwürfen und so, wie groß die Chance auf eine Straße und so. Hat ein bisschen was von Pokern. Ist quasi. Ja, man könnte,
Oma-Poker.
Ja, man könnte es sagen, ist Oma. Man könnte
Kniffel
sagen,
ist Oma-Poker. Ja. So möchte ich zitiert werden. Das soll auf meinem scheiß Grabstein stehen. Das ist Poker für Leute, die denen Pokern so cool ist. Ich poker ja sehr gerne. Pokerst du auch? Haben wir schon mal gepokert? Nein.
Nein, wir haben noch nie gepokert. Aber das könnten wir eigentlich mal machen.
Also du kannst Poker?
Ja, ja, kann ich.
Ich habe mal, ich poker ganz gerne in Köln in einem Laden, der heißt Soylent Green. So wie damals, sagt dir Soylent Green was? Das ist ein
ja,
Film
klar.
aus den 70er Jahren.
Soylent Green ist Menschenfleisch.
Ja, genau. Und Soylent Green ist, also ich würde sagen, schon die dreckigste Piska-Schemme, die man in Köln so finden kann.
Das heißt,
also
wirklich ein Laden, das heißt schon was.
Du reibst dich vorher mit Sakrotan ein, gehst da rein und innerhalb von wenigen Sekunden bist du eigentlich schon, also diese Schutzschicht aus Sakrotan hält nur wenige Augenblicke.
Kennst du in Essen Michas Kännchen?
Nee.
Okay.
Michas Kännchen.
Ja, sagen wir mal so, das öffnet um 5:30 morgens.
Oh, okay.
Und damit
ja,
das alles gesagt.
Damit man den Tatterich vom Frühstück bekämpfen kann.
Ja, yes.
Und ich saß mal im Soylent Green und da sind wirklich, also es gibt ganz hinten einen Pokertisch, natürlich wird da nicht um Geld gespielt, ne? Das ist alles
natürlich
ganz legal
nicht.
Und so,
ja.
Natürlich. Und da habe ich gesessen und mit einem Freund, mit dem Olli, und neben uns sah, also das sah wirklich, das sah aus wie die Freak-Parade. Also einer irrer nach der als der andere. Der andere mit so einem irren Blick, der sich immer durchs Gesicht wischte und irgendwie dann auch immer so Zuckungen kriegte, so ein bisschen Tourette-artig. Und neben mir saß einer in einem, ja, der hatte eine Jack Wolfskin beigefarbene Weste an. Und irgendwann sagt er zu mir, willst du eine Salzstange? Und ich so,
Ich hoffe, er meinte damit ein Gebäck.
Und ich meine so, warum? Und er so, ich bin der Salzstangenmann. Und dann macht er so, kein Scheiß, macht er diese Weste auf und hatte einzelne Stangen, Salzstangen in seiner Weste drin, so in so kleinen Minifächern. Und hat mir dann eine einzelne Salzstange gegeben. Und ich saß da so und ich dachte so, wenn ich die jetzt nicht esse, dann sticht er mich wahrscheinlich mit zwei Metallsalzstangen tot.
Ich muss sagen, ich habe da direkt ein Bild vor Augen, wie dieser Mensch ausgesehen haben könnte.
Und ich bin mir relativ sicher, du bist mit dem Bild relativ nah an der Wahrheit dran rein.
Sag mal so, ich bin bei dem Bild, hat der Salzstangenmann dich noch gefragt, ob du vom Döner ein Croissant mitbringen kannst?
Das war jetzt ein Insider, meine Lieben.
Ja, tut mir leid, Entschuldigung.
Er war es nicht, aber okay. Es ist schon nicht so weit entfernt, da hast du völlig recht. Ja. Ah, Reini, ich hatte einen sehr beschissenen Start in den Tag.
Echt? War so schlimm?
Du bist
gerade im Hotel, oder? Also du bist gerade unterwegs.
Nee, ich bin
oder?
Jetzt gerade zu Hause.
Aber du bist im Hotel aufgewacht wahrscheinlich, oder?
Ich wache sehr oft in Hotels.
Ja,
auf.
Ja, ich auch. In letzter Zeit zumindest.
Schönheit.
Also nicht
Reini,
nicht so
mit deinen
du, 17
Tourterminen bisher, kack mich mal nicht
40.
An. Ihr habt schon 40 Tourtermine gehabt?
Nee, noch nicht gehabt, aber wir haben, ich glaube, noch 15 vor uns und es sind dieses Jahr, glaube ich, 40 gewesen dann in Summe.
Pipapopel. Jedenfalls bin ich sehr viel in Hotels. Und heute Morgen muss ich sagen, eine meiner unangenehmsten bisherigen Erfahrungen in einem Hotel. Ich war bei einer Veranstaltung, die heißt Komische Nacht, und der Veranstalter hatte uns in Wolfsburg in einem Hotel untergebracht, wo ich schon am Anfang zugeben muss, hatte ich das Gefühl, das gefiel mir nicht sonderlich gut. Das fand ich.
Warum?
Also es gab keine Lobby oder so, sondern die Lobby war eine Kneipe. Und die Kneipe
so
war auch keine
ich.
Gute
ah.
Kneipe, sondern ein Loch. Also ein Alki-Drecksloch.
Das hatte, also sowas hatte ich in Italien und so auch mal, wo das Hotel irgendwie keinen eigenen Eingang hat, sondern du musst irgendwie in der Pizzeria am Tresen nach dem Schlüssel fragen oder so.
Da ja,
ich auch schon
das
so,
gibt's
boah.
Manchmal, aber das hat schon oft so die Anmutung, aber es kann ja immer noch nett sein. Manchmal hast du dann irgendwie ein familiengeführtes Hotel und die haben halt unten ein kleines Restaurant und
ja.
die haben keinen Platz für eine Rezeption.
Ja, ja, ja.
Alles
ja,
total
ja.
okay. Aber in dem Fall ging. Also Zimmer waren okay im weitesten Sinne. Okay, aber mehr auch nicht.
Also gab ein Bett und
es war extremst hellhörig. Der Ausblick war auf einen Garagenhof, der aussah wie Sau. Es war unglaublich laut. Aber das Bett war okay, die Dusche war okay, es war nicht dreckig. Dementsprechend kann man sich darüber nicht beschweren, das ist irgendwie affig so, weißt du? Also es war, man kann da pennen. Also, ich würde da, ich penne da ungern, aber man kann da pennen.
Ja.
Und dann heute Morgen um 8.20 Uhr, neben mir schliefen ein paar der Kollegen, die mit mir da aufgetreten waren, also in den anderen Räumen, aber man konnte sie wirklich, es war so hellhörig, dass ich sie schnarchen hören konnte. Ich habe gestern Abend schon beim Abendessen gesagt, bitte keiner laut onanieren, weil ich höre es sehr deutlich. Haben sich natürlich wieder keiner dran gehalten, ja, aber so ist es halt. Jedenfalls habe ich dann um 8.20 Uhr wurde ich wach durch das Klopfen vor der Tür. Und dann hörte ich, hallo, wie viele Minuten? Ich denke so, wie viele Minuten bis was? Bis das Frühstücksei fertig ist oder was? Wie viele Minuten? Ich so, wie viele Minuten was bitte? Ja, bis sie hier raus sind. Wir wollen das Zimmer wieder vermieten. Oder habe ich so rausgerufen, entschuldigen Sie, 8.20 Uhr.
Was?
Und ich gucke, dass ich ziehe ja aus, wenn das Zimmer alle ist. Also wenn hier, da habe ich mich so wirklich so richtig peinlich, wenn das Zimmer alle ist. Ne? Also im Sinne von, wenn die Zeit hoch ist.
Ich muss das Zimmer noch leer trinken.
Ja, ich hatte vor 5 Sekunden noch geschlafen, okay? Also ich hatte sowas einfach noch nie erlebt. Und dann brüllte mein Kollege, der neben mir im Zimmer schief, brüllte auch schon durch die Tür durch. Frechheit, das ist eine Frechheit. Und ich fand es auch ehrlich gesagt richtig frech.
Allerdings.
Aber gut, okay, kann man sagen, es gab auch keine Nicht-Stören-Schilder in den Zimmern. Sonst hätte man das davor gehabt.
Gab es denn irgendwo ein Checkout? Also gab es eine Checkout-Zeit, die irgendwo stand?
In der 11 Uhr.
11 Uhr, okay.
11 Uhr. Und um 8.20 Uhr klopfen die und sagen, sie wollen sauber machen, weil sie es neu vermieten wollen. Und dann komme ich runter an die, in Klammern, Rezeption, wo mir mit den beiden anderen Kollegen, mit denen ich unterwegs war, die offensichtlich Hotelchefin entgegenkam und sagte, hallo, Sie schlafen ja lang. Ihr schlaft ja lang. Also du schläfst ja lang, hat sie gesagt. Also sie hat uns geduzt. Ja. Was ich bin echt kein förmlicher Typ, aber in dem Moment hatte ich da nicht so Bock drauf, ne? Und dann habe ich gesagt, entschuldigen Sie, aber bei uns hat um 8.20 Uhr jemand geklopft, dass wir jetzt das Zimmer verlassen sollen. Das geht überhaupt nicht. Nö, das ist doch normal, wenn ihr so lange schlaft. Ich sag so, das ist absolut nicht normal. Dieses Zimmer ist bezahlt bis zu der Uhrzeit und fertig. Und sie dann so, was sagte sie dann? Ja, die anderen Gäste sind alle schon weg. Ich so, ja, das ist mir doch egal. Also ich meine,
wenn die anderen Gäste ums Buffet rumtanzen, dann ist doch Latte.
Ich habe es auch nicht verstanden, was sie mir dann sagen wollte. Die anderen Gäste sind schon weg. Okay, habe ich gedacht, ja, und jetzt? Und dann habe ich den Schlüssel so auf den Tisch gepfeffert, oder auf die Tresen, dass er runterfiel. Und dann brüllte sie, Ihren Namen muss ich jetzt wissen, das ist ja eine Unverschämtheit. Und habe ich mich umgedreht, also das war der größte Anfall von Arroganz, den ich glaube ich in meiner bisherigen Karriere hatte. Ich habe nämlich gebrüllt, googeln Sie mich doch, und habe die Tür hinter mir zugeschlagen. Das war so eine Fritz-Wepper-Nummer, das war echt unangenehm. Aber ich habe mich nicht geschämt danach, weil ich echt gedacht habe, so ein Pissladen, die Alte duzt mich, die wollen mich um 8.20 Uhr aus dem Zimmer raushaben und dann kommt die mir noch mit, das ist unhöflich und sie will meinen Namen haben. Das war schon erstaunlich genug, dass sie ihn nicht hatte, weil ich hatte ja eingecheckt. Die hätte einfach auf den scheiß Schlüssel gucken können. Also das war eine Spaßveranstaltung, sowas habe ich in der Art und Weise einfach noch nicht erlebt, muss ich sagen. Also da war
sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Also so scheiß Hotelzimmer und so hatte ich auch schon zu Genüge und auch irgendwie, weiß nicht, ich hatte letztens eins in, es war in Brandenburg, ne? So mitten im Nirgendwo, also ich war wirklich in so einem Dorf mitten im Nirgendwo, da war weit und breit wirklich nichts einfach. Ich bin da angekommen, stand an der Rezeption und da stand eine Klingel drauf. Und weit und breit kein Mensch im ganzen Haus. Ich habe diese Klingel, ich weiß nicht, wie oft ich da drauf gehauen habe und wie feste. Also es war so ein bisschen wie, hau den Lukas im Hotel. Es ist nichts passiert, bis ich irgendwann, ich weiß nicht, nach 20 Minuten oder so eine Putzfrau gefunden hatte, die da irgendwie gerade ein paar Zimmer sauber gemacht hat, also die da tatsächlich am Putzen war. Und die habe ich gefragt und die hat versucht, im gebrochenen Deutsch mit mir jemanden zu finden, der mich denn einchecken kann in diesem Hotel.
Oh, also auch schon ein guter Eindruck.
So, ja,
ne?
Das war auch
der
so,
gute
Dankeschön.
Und du denkst so, ey, was, also ich check's halt auch einfach nicht. Das ist deren Job. Also jetzt ohne Kotze, das ist deren Job. Das ist, die haben Gäste dort und das ist verdammt nochmal deren Job, diese Gäste zu empfangen. Warum gibt's da keinen, der das macht? Das, so verstehe ich einfach nicht in dem Moment.
Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, die waren da gerade am Renovieren oder hatten nicht so früh damit gerechnet, dass tatsächlich schon jemand um 3 Uhr einchecken will oder so. Das war so, da war auch nicht so viel los. Ne? Also der,
ja gut, aber da wird auch nie viel los sein, wenn du mit Gästen so umgehst. Ja. Bei der Hütte heute habe ich dann auch direkt voll Deutsch habe ich eine Bewertung bei Google geschrieben.
Schön.
Weil ich mich so recht sich der
Deutsche. Rachebewertung.
Eine Rachebewertung. Nein, ich habe die fair geschrieben. Ich habe geschrieben, die Zimmer sind okay. Aber ich habe den Umstand beschrieben, der mir da passiert ist und dass ich das unter aller Kanone fand. Und fertig.
Ja. Ich habe mich mal kurz, möchtest du noch weiter über Hotels meckern? Ich hätte sonst noch
Nein.
einen kleinen, okay. Ich habe vor ein paar Tagen.
Kannst du mich mal nicht so anbitchen, Reinhard? Das hat meinen Tag sowieso schon überschattet. Google mich doch. Ab sofort ist das meine neue Beleidigung. Bielendorfer, google mich doch, Bastard.
Was findet man eigentlich von dir, wenn man dich googelt?
Reinhard, was findet man wohl? Filme von mir, wie ich mich von einem Reh vergewaltigen lasse. Was findet man wohl?
Was der erste
Komiker
Eintrag
von
ist.
Beruf.
Jobs. Also hier Eventim-Gezeugs.
Ja, klar.
Gucken wir mal Bildern. Ja, das erste ist auch direkt ein hässliches. Oh, das zweite auch.
Du kleiner Wichser. Wie das erste ist direkt das Was hast du jetzt gerade gegoogelt?
Ich habe nur Bielendorfer gegoogelt. Nein, war nicht ernst gemeint. Entschuldige. Ich habe vor ein paar...
Was ist denn der erste Assoziationsthema? Wer wird Millionär, ne? Glaube ich, ist das erste, was kommt, wenn man meinen Namen eingibt.
Ach so, bei Autovervollständigung, das ist ja immer auch von Jauch. Jauch, was? Buch, Bastian, Wer wird Millionär, Lehrerkind, Wer wird Millionär 2010, Vater, Podcast, Bücher, YouTube.
Noch nicht mal meine Frau.
Zumindest nicht bei mir, also ich bin auch gerade eingeloggt, also bei Google. Daher.
Und jetzt?
Super, wenn man Remford sucht, findet man als erstes Remford-Reisen. Aus Düren. Ihr Pisser. Ja.
Bei mir findet man immerhin mich, Alter. Immerhin.
Ja, mich
aber es gibt
dann
auch keine anderen. Es gibt nur eine Fensterbaufirma aus Gladbeck, sonst gibt es keine Bielendorfers mehr. Wir sind die Bielendorfer, das ist wie bei Highlander, weißt du? Über die letzten Jahrhunderte, wie bei den
fallen
McLeods.
Die Köpfe runter nach einer Zeit.
Das auch. Aber einmal im Jahr, also wir betteln uns halt seit Jahrtausenden, die Bielendorfer untereinander. Wir sind ja so eine Hochlandrasse, die Bielendorfers. Ne?
Und ihr habt dann immer diese Riesenlineale von der Tafel mit, ne?
Genau, wir haben so Riesenlineale. Genau. Und einmal, im Endeffekt, ich bin ganz ehrlich, ich bin der Letzte, der übrig geblieben ist. Ich lebe schon 700 Jahre, Reinhard. Ich habe schon einige Podcasts gemacht. Und ich warte eigentlich drauf, dass eines Tages jemand auftaucht und mich von meiner Unsterblichkeit erlöst.
Ich weiß nicht, ob man sowas laut im Internet sagen sollte.
Okay, nächste Woche meine Todesanzeige. Weil jemand gedacht hat, er müsste mich von meiner Unsterblichkeit. Nein, das war ein Scherz. Ich würde gerne noch ein wenig leben. Ja, und die Bielendorfer sind auch keine Hochlandrasse. Ich bin in Gelsenkirchen-Rotthausen geboren. Das ist 3 Meter über normal Null. Und 4 Meter unterhalb der Emscher. Also bitte lasst mich in Ruhe. Ich will weiterleben. Es geht mir gut. Gott, Reichen, ich weiß nicht, dass du mich immer auf so Ideen bringst. Du wolltest doch gerade irgendwas Sinnloses aus deinem langlosen Alltag erzählen.
Ja, ich wollte was aus meinem Arbeitsleben erzählen. Ich bin ja jetzt nebenbei wieder hart arbeitender Bürger.
Wie lange dauert es noch, bis du Königsrein?
Nee, momentan gefällt es mir noch. Die Pendelei geht mir ein bisschen auf den Sack, aber ansonsten gefällt es mir. Ich habe für unser Büro, wir sind zu dritt in unserem Büro, 2 Doktoren und eine Diplomphysikerin. Wir haben einen neuen Drucker, also wir brauchen einen Drucker und ich habe mich darum gekümmert, einen neuen Drucker zu besorgen. Und wie läuft so etwas im öffentlichen Dienst, wenn man einen neuen Drucker besorgen möchte?
Anträge, nicht?
Als erstes schaut man mal, ob es einen Rahmenvertrag gibt.
Einen Rahmenvertrag?
Einen Rahmenvertrag. Wenn es den gibt, ist das Bestellen sehr einfach, weil dann gibt es nämlich einen Händler, mit dem dieser Rahmenvertrag besteht und bei dem klickt man einfach im Onlineshop auf Bestellen und dann bestellt sich das. Aber die gibt's für die wissenschaftlichen Mitarbeiter meistens nicht. Für die Verwaltung ja, für die wissenschaftlichen Mitarbeiter nicht. Auf jeden Fall, es gab in dem Fall keinen Rahmenvertrag für den Scheiß, bla bla bla. Ich musste auf jeden Fall das übliche Standardprozedere durchgehen. Das heißt, du guckst nach dem Drucker, den du haben willst und dann brauchst du 3 Vergleichsangebote.
Das ist Voraussetzung, oder was?
Ja. Das ist
aber am Ende ist es doch sowieso immer die ersten 3 Hits bei Idealo oder Amazon, oder nicht?
Ja, aber du brauchst richtige Angebote. Du kannst nicht einfach einen Screenshot von einer Homepage machen oder so, sondern du musst halt Händler anschreiben und die müssen dir dann ein förmliches Angebot stellen mit Angebotsnummer und dem ganzen bla bla bla.
Ernsthaft?
Ja,
für einen Drucker?
Ja, für einen Drucker. Ne? Der Drucker kostete, ich weiß gar nicht, 400 irgendwas. Ist halt so ein Farblaserdrucker mit Scanner und er kann faxen. Und das ist ein Stück weit relativ witzig an dieser Geschichte, denn ich habe natürlich nicht nur bei einem Händler angefragt für ein Angebot für diesen Drucker, sondern bei 5 oder 6, weil du weißt ja nie, wie lange die brauchen zum Antworten, du willst den Scheiß ja erledigt haben. Und das ist ja auch relativ einfach, weil du schreibst eine Mail, machst Copy-Paste, sendest sie an 5 Leute und dann ist gut. So. Dann trudeln so nach und nach die Angebote ein, dann musst du 2 Formulare ausfüllen und dann kaufst du da, wo es am billigsten ist. Es sei denn, du hast eine gute Begründung, warum du nicht dort kaufst. Ist schön, oder?
Okay. Ernsthaft, für einen Drucker?
Ja, für alles.
Und was für einen Drucker, für einen Drucker sprechen wir da?
Für jeden Scheiß. Wie gesagt, Farblaserdrucker von, ich weiß gar nicht, von Ricoh war der, glaube ich, jetzt.
Ja, also Preisbereich?
Ist, ja, so 450 waren es, glaube ich, so um den Dreh.
Okay.
Naja, was ich aber eigentlich erzählen wollte, ist, eine dieser Firmen, ne, schickte mir eine Mail zurück mit dem Inhalt, der Drucker kostet in unserem Online-Shop aktuell 450 Euro.
Das ist aber interessant, ja, dass du das erfahren hast. Da hast du dir aber eine gute Information eingeholt.
Hammer, ne? Die haben wahrscheinlich eher erwartet, dass jemand anruft. Oder eine Steintafel per Brieftaube schickt oder so. Naja, auf jeden Fall habe ich denen dann zurückgeschrieben, so ja, das ist gut und schön, das habe ich gesehen auf ihrer Homepage. Ich bräuchte aus verwaltungstechnischen Gründen ein förmliches Angebot. Würden Sie mir das bitte zuschicken? Darauf kam eine Mail. Ja, das können wir sehr gerne tun. Wie lautet denn Ihre Faxnummer?
Oh mein Gott.
Dann habe ich zurückgeschrieben, entschuldigen Sie, aber Faxe haben, also das Faxgerät haben wir vor langer Zeit abgeschafft. Schicken Sie mir das bitte per E-Mail.
Können Sie morsen?
Ich wollte erst sowas schreiben, wie es tut mir leid, da wo ich mich gerade befinde, gibt es keine Faxe. Und wenn dann die Frage gekommen wäre, wo sind Sie, hätte ich gesagt 2019.
Wäre aber eine geile Antwort gewesen.
Ja, aber ich habe ja nicht, ne, ich habe ja im Namen der Hochschule mit dem ganzen Anhang und
da
so.
Musst
ne,
da musst du dich natürlich mal ein bisschen benehmen.
Da muss ich mich ein bisschen benehmen, genau. Deshalb habe ich auch nur geschrieben, tut uns leid, wir haben die Faxe vor langer Zeit abgeschafft. Darauf kam dann eine Mail zurück mit, tut uns leid, wir können Ihnen das Angebot ausschließlich per Fax zustellen.
Oh Gott.
Ist geil, ne? Es gibt Firmen, die Angebote ausschließlich per Fax verteilen. Die wollen kein Geld verdienen.
Oder was? Nee, ja, ernsthaft,
die wollen kein Geld verdienen. Das ist wahrscheinlich eine Geldwäsche-Scheinfirma oder so. Also ich habe denen dann auch zurückgeschrieben, ja, ist schön, dann scheiden sie für uns als Lieferant leider aus. Weil, wo leben wir denn bitte?
Die konnten dir kein E-Mail-Angebot schicken.
Die waren nicht in der Lage, mir das als PDF zu schicken.
Oh mein Gott, ey.
Wahnsinn, also ich habe mich an dem Tag echt gedacht, kann doch nicht wahr sein. Und das Fax ist immer noch sehr verbreitet. Gilt ja auch irgendwie immer noch als dokumentenecht oder so, ist auch total.
Es gibt doch, wo gibt's das denn nochmal? Bei irgendwelchen Ämtern gibt's noch Fax? Also da wird
ja,
gesagt,
gibt's,
das,
bei
das
allen möglichen Scheiß gibt's noch Fax, weil das irgendwie rechtskräftig hier bla ist. Aber
es
jetzt,
gibt irgendeine rechtliche Scheiße, dass Fax anerkannt wird.
Ja, ja, genau, so. Genau. Aber jetzt nochmal zurück zum Detail von ganz am Anfang zu dem Drucker, den ich bestellt habe. Dieser Drucker kann faxen.
Der Drucker, ja. Hättest du ihn schon gehabt?
Ja, hätte ich es faxen
dann
können.
Dann hättest du faxen können. Das ist natürlich eine sehr bittere, das ist bitter.
Super, oder?
Es ist aber auch total beknackt, das muss man auch mal dazu
sagen. Ja, ich finde es auch total behämmert.
Oh Gott, wie dämlich ist das denn? Und hast du denn jetzt am Ende des Tages einen Drucker gefunden?
Ja, ja, ich habe den Drucker, ich habe von anderen Angeboten. Der ist mittlerweile auch schon geliefert, er druckt und er ist super. Den habe ich auch heute direkt benutzt, um unser Türschild am Büro endlich zu vervollständigen. Da fehlte nämlich mein Name drauf. Und
das ist ja unfassbar, was für Aufgaben du da erfüllst. Es ist ja, es erfüllt mich mit Stolz, mit so einem Otto
Hahn. Das habe ich
hab
ich 10 Minuten vor Feierabend gemacht, du Pisser. Also mein Name fehlte auf dem Schild, das heißt, ich habe das Schild rausgenommen, es in den Scanner geworfen, gescannt, meinen Namen draufgeschrieben am Rechner und wieder ausgedruckt. Und bei dieser Gelegenheit habe ich direkt noch SpongeBob mit auf das Schild gepackt.
Wie, du hast SpongeBob mit auf das Schild gepackt?
Warte, ich schicke dir ein Bild. weiß nicht, es gibt ja, also wenn man schon die Möglichkeit hat, sein eigenes Türschild zu machen, hat man ja auch einen gewissen gestalterischen Spielraum.
Das ist absolut richtig.
Ja. Kann ich dir das schicken? Nein, ich guck gleich mal.
Ich schick mir das gleich mal rein.
Ja.
Abseits dessen, wir zeichnen heute an einem Mittwoch auf, ja, Mittwoch.
Hab es dir geschickt. So.
Du hast es mir geschickt. Okay, ja. Es ist da. Warte mal, ich schau mal kurz rein. Das ist natürlich spannend für die Leute.
Ja, sehr spannend, wenn man nichts sieht.
Es ist, du hast SpongeBob auf dein Schild mit drauf gemacht. Ernsthaft?
Mit so einem Regenbogen da drin. Science.
Und ich das ist die Geschichte, wie Reinhard von der Universität entlassen wurde.
Quatsch.
Irgendwas kriegst du schon hin auf jeden Fall. Rein. Ich habe ja letzte Woche einen Huni gewettet, dass du nicht länger als 2 Monate da bleibst.
Ja, und den wirst du verlieren.
Ja, ich bin mir nicht so sicher. Ich war mir nicht ganz sicher beim Wetten, wie hoch die Kündigungsfristen sind. Vielleicht musst du länger da bleiben. Es geht darum, wann du gefeuert wirst. Wenn du dann noch da bleiben musst, dann gilt das nicht mit rein.
Nein. Also es gibt mehrere Gründe, warum du diese Wette verlieren willst. Nummer 1, ich mag den Job und mache das sehr gerne. Nummer 2, ich glaube, ich mache das, was von mir dann dort erwartet wird, sehr gut. Also ich bin eigentlich in Lehre ganz gut, so mit Studenten und so. Und der letzte und schwerwiegendste Grund, meine Frau wird dafür sorgen. Und das, du kennst meine Frau.
Ich kenne deine Frau, denn ich habe heute auf Twitter den Satz geschrieben,
Ich habe Werbung für deinen anderen Podcast gemacht. Bratwurst und Baklava sollte man unbedingt mal reinhören.
Oh, Reini, du wieder.
Zu finden
und was
auf Bratwurst und
Baklava. Was hast du dazu geschrieben? Was hast du dazu? Halt, ich glaube, was hast du dazu geschrieben?
Nix, oder?
Also jedenfalls habe ich dann geschrieben, Reini, schaffst du es überhaupt noch Werbung zu machen und Leute von deiner Penispumpe runterzukommen?
Nee, du hast geschrieben, danke, dass du Werbung gemacht hast, soll ich jetzt Werbung für die Penispumpe machen, die dein Leben verändert hat? Und darauf hat meine Frau geschrieben, also auf den Tweet geantwortet, wie hast du mich genannt?
Ja, sie ist die Beste. Das war die beste Erwiderung, die möglich war darauf. Das muss man einfach mal sein. Deine Frau hat Humor.
Ja, sehr.
Schade, dass sie dir so wenig davon weitergegeben hat, Reini. Wir haben heute einen etwas harten Übergang vor, weil ich habe vorher schon zu dir gesagt, ich möchte da gerne drüber reden, weil mich das heute schon irgendwie auf der Bahnfahrt beschäftigt hat, weil ich saß in der Bahn, als sich der ganze Wahnsinn entsponnen und fuhr gar nicht so weit entfernt vorbei. Wolfsburg, aber trotzdem ist nicht so weit weg. Wir haben heute mal wieder einen Amoklauf in Deutschland gehabt. Damit sind wir immer noch, ich denke, 250 Amokläufe von den USA entfernt, aber definitiv einen zu viel. Und eine Situation, die in der Art und Weise nicht mehr ertragbar ist, weil weil wieder von Einzeltätern gesprochen wird.
Und Amoklauf ist auch das falsche Wort an der Stelle. Das ist kein Amoklauf. Ein Amoklauf wäre es, wenn er irgendwie wild durch die Gegend schießt und sich am Ende irgendwie selbst richtet. Ich weiß nicht, ob das zwingend zu einem Amoklauf dazugehört, aber das wahllose um sich schießen. Und das jetzt war kein wahlloses um sich schießen, das war ein Terrorismus, das ist Terrorismus, das war gezielt auf der gezielte Versuch in eine jüdische, also in eine Synagoge einzudringen, dort Leute zu erschießen, das Ganze live gestreamt auf Twitch, das war ein rechtsradikaler Terroranschlag und so sollte man es auch nennen.
Okay.
Entschuldigung.
Die Korrektur ist komplett richtig, mir war nur nicht bewusst, dass das deklarativ dann nicht als Amoklauf gilt.
Ich weiß nicht, ob das Amoklauf, also ich glaube Amoklauf ist da der falsche Begriff. Die Berichterstattung war zum Teil okay, zum Teil ging sie mir aber auch auf den Sack, wo irgendwie so, es wird fest davon ausgegangen, dass es ein Einzeltäter war.
Naja,
klar. Und der NSU war ein Trio. Das ist so,
aber genau das ist ja, was die Politik uns vermitteln will. Es gibt keinen rechten Terrorismus, es gibt verrückte Einzeltäter, obwohl alle Beteiligten wissen, natürlich gibt es rechten Terrorismus und natürlich gibt es offensichtlich, also ob dieser Mann jetzt alleine gehandelt hat oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber natürlich gibt es Unterstützer dieser Szene und eine wahrscheinlich erschreckend große Szene aus Leuten, die bereit sind, so etwas zu tun.
Ich glaube auch nicht, dass das ein Einzeltäter war. Also
vor Ort vielleicht schon, aber du meinst jetzt bei der Planung des Ganzen.
Und irgendwie auch, weiß ich nicht, also der hat das ins Netz gestreamt, ne? Live.
Das hat der Mensch in Christchurch ja auch getan.
Ja, genau. Und das das ist so stark daran angelehnt, ne? Also zumindest hat er sich in irgendeiner Form ja radikalisiert, dieser Mensch, dass er so weit gekommen ist.
Das hat er ganz sicher und die Kreise, um die es da geht, da stecken wir nicht mit drin. Ich musste heute kotzen, als ich Alice Weidels Kommentar dazu las, die dann ihr Mitgefühl und
die ganze
Gebete
AfD,
den Opfern.
Dieser ganze braune Dreckspack.
das muss man einfach mal sagen, das sind die Leute, die das Feuer gelegt haben, dass wir rechten Terror in Deutschland dieser Art und Weise im Moment wieder erleben. Da sind sie nicht persönlich, sie halten nicht die Waffe, sie haben sie aber geladen. Und das ist eine wirklich, wirklich traurige Entwicklung. Und ich finde, ich bin auch ziemlich sprachlos, weil ich nicht weiß, was willst du dagegen tun? Also nicht, du siehst diesen Rechtsruck, du erlebst diesen Rechtsruck.
Also doch, gegen den Rechtsruck, ja, wählen gehen. Wählen gehen ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also nicht zu faul sein, nicht wählen zu gehen, ist ein super wichtiger Punkt. Dann, wenn man wählen geht, nicht die Nazis wählen, das sind die in Blau oder Braun. Ne? Wenn irgendwie jemand so ein blödes Zeug labert, sich also halt auch aufstehen und dem sagen, dass er blödes Zeug labert.
Ja. Das ist Zivilcourage, wovon du jetzt gerade sprichst. Aber ich meine eher diese gesellschaftliche Entwicklung, also Attentat oder Terrorismus und von mir aus jetzt auch Amokläufe gab es ja in den letzten Jahren mehr als genug. Und manche waren mit rechtsradikalem Hintergrund, manche nicht.
Ich habe gerade übrigens noch mal kurz in der Wikipedia geguckt. Amoklauf ist einfach nur ein wütendes, also ne, Amok im Sinne von wütend, halt ziellos, tatsächlich wahllos durch die Gegend ballern und Leute töten und dabei den eigenen Tod in Kauf nehmen.
Okay.
Und das würde ich sagen, war es nicht, weil dafür, finde ich, war es zu gezielt.
Ja, es war sicherlich
in dem Fall
zu gezielt. Das tut mir auch leid, ich wollte das jetzt nicht in keinster Weise bagatellisieren, sondern es eher so, klar kannst du in dem Fall von rechtem Terror einfach sprechen, aber die Frage ist, wie geht man als Gesellschaft damit um? Die Medien stürzen sich natürlich alle drauf, manche seriösen Zeitungen wie Spiegel etc. haben Sachen nicht gezeigt, die die Bild natürlich geifernd abgedruckt hat.
Die Bild, hast du das auf Twitter gelesen? Die Bild, der absolute Hammer, die haben noch während es lief, ne? Während es lief, haben die ernsthaft sowas getwittert wie SEK bereitet sich auf Stürmung einer Wohnung in der So-und-So-Straße vor.
Ja.
Während während das passierte, das heißt, die
dann
Leute.
Können sie sich gleich mit dem Megafon auf die Straße vors Gebäude stellen.
Ja,
also,
richtig. Oder sagen so: Hier, Vorsicht, das SEK kommt gleich, seht mal zu, dass er abhaut. Also.
Ich meine, meine starke Ablehnung gegenüber der Bild-Zeitung haben wir ja schon mal besprochen. Ja, und die haben keinen moralischen Kompass, nicht mal annähernd irgendwas, was man als moralischen Kompass bezeichnen könnte. Oder, also.
Ja,
wie kann man, und jetzt spielen sich, also ich glaube, ich habe eben eine Schlagzeile in der Bild gelesen, da stand niemals wieder darf so etwas passieren. Eure Berichterstattung macht möglich, dass sowas passiert. Die Idioten, die das lesen, die aufgehetzt werden, die stehen nachher an dieser Waffe. Aber es ist, wir leben natürlich, das Problem ist, Schuldzuweisung ist halt auch immer so ein Ding, ne? Man kann Menschen nicht direkt die Schuld zuweisen. Außer jetzt, also ich kann auch Alice Weidel nicht direkt die Schuld zuweisen. Ich kann aber ihrer Politik oder den Werten, die sie vermittelt, zumindest unterstellen, dass sie solche Dinge möglich machen.
Ah.
Und ich finde die Situation gruselig. Und auch, dass wir im digitalen Zeitalter leben, in dem Leute anfangen, ihre Amokläufe ins Internet zu streamen. Das ist halt auch, oder ihre terroristischen Taten ins Internet zu streamen. Das war früher, stell mal vor, am 11. September, die Attentäter hätten damals im Flugzeug live streamen können. Sie hätten es getan, wahrscheinlich.
Ja, das.
Warum hätten sie es nicht tun
sollen? Wobei, hier muss man ja sagen, also diese Livestream-Geschichte, die ist ja, also die habe ich das erste Mal bewusst mitbekommen, halt bei dem
Christchurch-Attentäter.
Ja, genau. Da hat Christopher Lauer heute auch was Schönes zu getweetet. Also manche Aussagen von Christopher Lauer sind so mittel, aber der sagt hin und wieder auch mal was Kluges. Der hat heute geschrieben, also der sagt häufiger wahrscheinlich sogar was Kluges. Einmal zum IS bekannt und schon bist du Teil einer Terrorgruppe, ne? Aber wenn du nach Vorbild rechtsextremer Terroranschläge deinen Terroranschlag live im Internet streamst, dabei alle rechtsextremen Talking Points bringst, die es gibt, dann bist du Einzeltäter. Irre.
Ja, da leider recht mit. Ja. Es geht auch nicht damit, islamischen Terrorismus in irgendeiner Weise zu schützen oder
Terrorismus
zu bagatellisieren.
Kacke. Das ist so völlig wie Fundamentalismus egal. Ist auch mal Kacke.
Aber wir leben in Deutschland aus irgendeinem Grund auch immer in dieser dauerhaften, also zumindest die Politik in Deutschland lebt in der dauerhaften Angst zuzugeben, dass es rechte Terrorzellen gibt. Und das ist rechts, also ich meine allein was Oh Gott, das ist peinlich, weil mir der Name gerade nicht einfällt. Der Politiker, der in seinem Garten erschossen worden ist, auch von einem Einzeltäter, ne, vor ein paar Monaten.
Lübcke.
Weiß schon. Lübcke, ja, Lübcke. Ja. Danke. Da wurde auch sofort vom Einzeltäter gesprochen und vom Verrückten, der Wahnsinnige so im weitesten Sinne. Ne? Und damit bagatellisieren wir das Problem einfach massiv. Also dadurch, dass wir immer auf Einzeltäter gehen, darauf, dass wir immer den Eindruck erwecken, es gibt kein wirkliches Problem, sofern wir diese Einzeltäter aufhalten.
Ja, und immer die Schuldzuweisungen, die dann irgendwie in vollkommen andere Richtungen gehen, ne? Sowas wie hier Sixtus hat sowas, Mario Sixtus kennst du, oder?
Ja. Ja, ja,
klar. Ja, Sixtus hat sowas gesagt, Prophezeiung, noch bevor die nächste Woche anbricht, wird irgendein Unionspolitiker im Kontext von Halle irgendwas mit Ego-Shootern und deren Gefahr gesagt haben. Wird 100 pro passieren.
Ist voraussehbar und irgendein Schuldiger muss ja gefunden werden. Da kann es noch so viele Studien geben dazu, dass die Gewaltbereitschaft durch Ego-Shooter nicht steigt und dass Menschen, die eine Veranlagung haben oder die überhaupt in einer psychischen Ausnahmesituation sind, eine solche Tat zu begehen, die kannst du auch nicht mehr retten, indem du ihnen Videospiele wegnimmst. Die haben ganz andere Probleme, an denen sie kämpfen sollten. Aber da wird die Politik reflexartig. Es geht ja auch darum, immer einfache Lösungen zu finden. Es geht ja nicht darum, die rechtsradikalen Splittergruppen in der Gesellschaft zu bekämpfen oder so, sondern lieber gucken, ja, haben die Amok-Attentäter denn vielleicht oder die Terroristen, haben die böse Videospiele gespielt oder haben die Marilyn Manson gehört? Das war zu Zeiten von Littleton vor 20 Jahren ja schon so. Das Beeindruckendste bei Bowling for Columbine, den ich übrigens immer noch, obwohl er ziemlich alt ist mittlerweile, jedem ans Herzen legen kann, dem dritten Dokumentarfilm von von Michael Moore, war, dass die Roger Moore, es gibt einen Film von Michael Moore, der heißt Roger and Me und geht um den Führer von General Motors, der seine Heimatstadt Flint in Michigan fast völlig ruiniert hat, indem er das Werk geschlossen hat, obwohl es gute Gewinne gemacht hat. Und deswegen habe ich es verwechselt, nicht wegen dem Bond-Darsteller. Jedenfalls ist es so, dass bei Bowling for Columbine ja eine Menge Leute interviewt werden und der zurechnungsfähigste, normalste und beste Interviewpartner in dem ganzen Film ist Marilyn Manson.
Ja, den habe ich in der Schule gesehen damals im Film.
Ja, den haben man sitzt da und denkt so, weißt du, die amerikanische Verkörperung des ultimativen Bösen. Und der Einzige in dem ganzen Film voller Waffennarren, Deppen, ja, Walmart-Verkäufer,
wirkt, ne?
Die Schrotflinten an Kinder weitergeben und so, ist der Einzige, der zuverlässig und vernünftig wirkt, ist der Schockrocker.
Ja.
Und das beschreibt, glaube ich, das gesellschaftliche Problem relativ groß. Also die Medien suchen irgendeine Art von Sündenbock, finden den natürlich dann auch immer, anstatt an der richtigen Stelle zu suchen. Ich habe aber auch keine perfekte Empfehlung dafür, wie man damit umgehen sollte. Ich glaube, der Mann ist jetzt gefasst worden.
Ja, also es gibt so ein paar Grundregeln, ne, wie man zumindest mit der Berichterstattung darüber umgehen sollte, von diesem rechtsextremen Spinner. Punkt Nummer 1, nicht sein Video teilen.
Ja, das auf keinen Fall.
Punkt Nummer 2, nicht seinen Namen nennen. Punkt Nummer 3, nicht sein Bild zeigen.
Tja, da hat die Bild-Zeitung jetzt schon mal alles anders gemacht, ne? Als das, was man. Du meinst, weil man dann zu einer Art Heroisierung beiträgt?
Nee, weil genau das ist ja, das ist ja das, was sie wollen. Ne? Also hier in, wo war denn das? War das Norwegen oder so, wo es auch einen Terroranschlag gab und die konsequent sowohl von der Regierung als auch in den Medien den Namen einfach nicht genannt haben. Und hier bei dem
Christchurch. Nach Anders Behring Breivik. Also
ja, ja, aber ja, genau. In Christchurch haben die auch den Namen nicht genannt, oder?
Ja, er ist dann nachher doch.
Ja, aber ne, nicht.
Aber am Anfang nicht.
Nicht in die breite Masse. Genau. Und das
wobei,
ist,
glaube ich, diese. Ja, also Christchurch war ja aufgrund der Menge der Opfer noch mal verheerender als das, was heute passiert ist.
Ja, wobei, wenn der heute in die Synagoge reingekommen wäre, wäre das ähnlich gewesen. Ne? Also da waren 60, 70 Leute drin.
Ja, es ist. Guck mal, ich habe im Strafvollzug gearbeitet mit Schwerstraftätern. Ne? Ich habe ja im Gefängnis gearbeitet, habe ich ja auch schon mal erzählt.
Darf ich noch kurz zur Berichterstattung heute? In der ein oder anderen Nachrichtensendung wurde von einem vermutlich antisemitischen Motiv ausgegangen.
Bei jemandem, der eine Synagoge aufbricht.
Ja, ist witzig, ne? Also die haben, nein, witzig ist das falsche Wort.
Da haben sie aber die Chefanalysten hingesetzt, damit die das rausgekriegt haben.
Ho, ne?
Der größte Witz der Geschichte ist, dass sie wahrscheinlich jetzt erstmal ein 14-köpfiges Expertenteam an die Nummer ransetzen, um rauszufinden, ob das wirklich ein Antisemit sein oder ein Rassist gewesen sein kann, der versucht hat, in eine Synagoge einzubrechen.
Das ist die Frage, kann ein Einzeltäter Rassist sein?
Warum? Weil er alleine ist? Oder?
Ja, weiß ich nicht. Ich dachte, er schließt sich aus. Also.
Kann er. Ne? Also doch. Ja. Und im weitesten Sinne wahrscheinlich Misanthrop. Es ist einfach bescheuert und Wahnsinn. Aber ich, was ich eben sagen wollte, wo ich mir, also das ist jetzt wirklich ein recht kontroverses Thema, bei dem ich mir nicht mal sicher bin, ob wir es in einem Podcast besprechen können, ist Todesstrafe. Wo ich immer gegen war.
Bin ich auch immer noch.
Bin, ja, also grundsätzlich auch. Ich bin der festen Meinung, ein Staat darf sich nicht als Herrscher über Leben und Tod ausspielen.
Ja, es gibt schon alleine die winzige Kleinigkeit, also und sei die Chance nur bei 0,0001% eines Fehlurteils.
Aber was ist in dem Fall, in dem es diese Wahrscheinlichkeit nicht gibt? Also beispielsweise heute, wo jemand das ins Internet streamt oder Utoya, wo die betreffende Person nun mal auf, also wo gar keine Möglichkeit besteht und wo der Betreffende es ja auch zugibt, was er getan hat, dass es ein Fehlurteil sein könnte. Wenn man von diesem Winkel mal absieht, ist es für eine Gesellschaft im weitesten Sinne vertretbar, Figuren wie Anders Behring Breivik, der irgendwie über 80 Kinder abgeschlachtet hat und der absolut menschlicher Müll ist, die nächsten 50 Jahre auf Staatskosten durchzufüttern und seinen rechten Blödsinn auch noch absondern zu lassen über diverse Organe, die er dann doch irgendwie noch nutzen kann, obwohl er es eigentlich nicht soll, und sich zu so einer Art eingekerkerter Märtyrerfigur aufzuspielen.
Ja, aber
ich
wenn
will
du,
jetzt
wenn,
nicht sagen, wenn, geh wenn, hin und erschieß diesen Typen, aber Reini, ich bin da auch echt sprachlos. Also ich habe solche Menschen in meinem Job als Gefängnispsychologe nicht getroffen. Ich habe Serienmörder getroffen. Aber ich habe nie Menschen getroffen, die so planmäßig, also es waren eigentlich fast immer Beziehungstaten oder Sexualstraftaten oder so, aber nie jemanden, der planmäßig jetzt ihm unbekannte Menschenmassen ausgelöscht hat, wie das bei diesen Amokläufen oder Terrortaten passiert ist. Und da weiß ich wirklich nicht, ob diese Menschen ihr Recht nicht im weitesten Sinne irgendwie verwirkt haben in der Gesellschaft statt.
Ich glaube, da musst du dicke, also große philosophische Fässer aufmachen.
Nö, musst du nicht. Das ist ja ein Meinungsbild. Also es geht jetzt auch nicht darum, dass
ja, aber um sich da,
ich weder
um sich
der, der Menschen hinrichten möchte, noch bin ich der Meinung, dass die Geschichte der Menschheit in Bezug auf Hinrichtung sonderlich, müssen wir ja nicht drüber sprechen, dass wir da nicht gerade wie viel Leid durch absurde Hinrichtung etc. passiert ist in der Geschichte der Menschheit und dass das auch ein Teil unserer Zivilisierung und Zivilisation ist, dass wir sowas nicht mehr tun in einem demokratischen Rechtsstaat, wie wir es nun mal sind. Aber wenn ich zum Beispiel Breivik sehe im Fernsehen, ne, der immer noch dann Anträge stellt, dass er jetzt gerne einen Computer hätte oder eine Playstation oder so. Also das Problem ist, dass man das natürlich auch immer aus der Binnenperspektive der Opfer sehen muss. Also wenn ich der Vater eines dieser Kinder wäre, würde ich meine Meinung über die Unmenschlichkeit der Todesstrafe, glaube ich, sehr schnell überdenken. Also ich kann jeden verstehen, der Angehörige in solchen Situationen verloren hat, der sagt, ich möchte nicht, dass diese Person noch durch die Gegend wandelt und die Sonne sehen kann.
Ja, klar. Das ja, ist halt schwierig, ne?
Damit hast du das Problem zusammengefasst, Reinhard. Du kannst ruhig ausführlicher drüber sprechen. Wir machen uns ja nicht strafbar, indem wir eine Meinung haben.
Nee, natürlich nicht. Also ich lehne die Todesstrafe, egal unter welchen Punkten, auf jeden Fall immer ab. Immer. Ich finde einfach, Menschen sollten andere Menschen nicht töten. Egal, was sie getan haben.
Kann ich.
Selbst wenn Menschen etwas unglaublich, unglaublich Schlimmes getan haben und sehr Verwerfliches, es kann ja immer noch sein, dass sich diese Menschen dieser Tat irgendwann mal bewusst werden, bereuen und irgendwie, weiß ich nicht, sich
Buße leisten.
Naja, Buße leisten ist da vielleicht nicht möglich oder so, aber dass die sich bewusst, also dass sie denen irgendwann bewusst wird, was sie da getan haben und sich bessern ist da jetzt auch irgendwie das falsche Wort, aber ja, bereuen und so.
Es geht ja eher um die Frage, kann eine Gesellschaft, also ich meine, das sind ja die Gesellschaften der im weitesten Sinne zivilisierten Welt völlig unterschiedlich. Ne? Also die USA, selbst da sind in den Staatenverteilungen unterschiedlich. In manchen Staaten ist die Todesstrafe wird weiterhin konsequent angewendet. In anderen Staaten ist sie schon ewige Zeiten verboten. Oft hängt das auch mit der Verteilung republikanischer und demokratischer Politiker und so zusammen. Das finde ich ja noch skurriler, wenn das in einem Land nicht mal konsequent auf Staatsebene entschieden ist, sondern nach Bundesstaat. Also so gesehen, du wirst in Nordrhein-Westfalen hingerichtet, aber in Hessen nicht.
Ja, ey, frag mich mal hier in den USA Steuern. Ne, als wir in den USA waren, in irgendeinem Laden was gekauft haben, ich war mir am Ende an der Kasse nie sicher oder ich wusste nie, zahle ich jetzt den Preis, der auf dem Schild steht oder kommen da noch Steuern drauf? Weil das macht auch jedes Bundesland quasi anders, also jeder
der
Staat.
Der Bundesstaat versteuert anders?
Ja.
Oh, wow, okay.
Das bei so, bei Mehrwertsteuer. Deshalb fahren zum Beispiel die Leute aus New York gerne nach New Jersey, was direkt daneben liegt, weil da die Steuersätze niedriger sind.
Echt?
Ja.
Okay, das ist
cool. Also deshalb gibt Apple.
Ja,
naja,
das
so.
Musst du dir mal vor. Also das musst du dir wirklich mal vorstellen. Das Gleiche ist ja bei Todesstrafe auch. Du kannst jemanden theoretisch an der Grenze zu Florida ermorden, dann wirst du zu lebenslanger Haft verurteilt und wenn du auch nur 1 Kilometer hinter der Grenze bist, wirst du zum Tode verurteilt.
Ja.
Und außer einem geografischen Unterschied gibt es da überhaupt keine Begründung. Ne? Und aber es ist, du hast völlig recht, es ist ein sehr schwieriges Thema. Ich mache mir nur oft Gedanken drüber, weil ich irgendwie durch meine eigene, ich habe mit solchen Menschen gearbeitet, die anderen das Leben genommen haben und habe damals konsequent gesagt, ich bin ein großer Feind der Todesstrafe und ich bin der festen Überzeugung, dass ein Staat das nicht darf. Und dann sind so Dinge, das war noch vor Toya, sind solche Dinge passiert. Und dann habe ich echt oft schlucken müssen, weil ich gedacht habe, meine Güte, da ist solches Leid Unschuldigen angetan worden.
Ja, das auch, aber ich sehe das oder ich sehe das so ein bisschen mit so schlimmen Menschen, das ist wie mit dem rechten Pakt, das wir in unserer Demokratie mit uns rumtragen. Ne? Eine ordentliche Demokratie oder eine ordentliche Gesellschaft, die nicht zu sehr abgedriftet ist, sollte das ertragen können. Ne, dass da halt Nazis im Parlament sitzen und Scheiße labern, das muss man halt ertragen können. Solange die nicht irgendwie das Ruder in die Hand kriegen und wirklich etwas tun, muss man das ertragen können. Und es muss auch irgendwie die Gesellschaft hinbekommen, dass diese Spinner nie das Ruder in die Hand bekommen, sondern dass die halt mit ihren Hetzparolen einmal im Bundestag rumrennen, in 4 Jahren nichts geschissen kriegen, weil sie ja auch eigentlich nichts auf ihrer Agenda haben, was in irgendeiner Weise auch nur machbar wäre oder sinnvoll wäre, nichts als populistischen Müll, und dann nach 4 oder 5 Jahren irgendwie wieder weg sind.
Ja gut, aber du siehst, das passiert ja nicht. Also das ist früher mal passiert, dass es bei der Piratenpartei, bei solchen Parteien, die jetzt keine, nicht falsch verstehen.
Ja, die Piraten haben sich leider selbst zerlegt.
Genau, die haben sich selbst zerlegt. Und das ist vielleicht auch bei der Anfangs-AfD unter Lucke so gewesen, damals Bernd Lucke, der sie gegründet hat und nach 2 Jahren rausgeflogen ist, weil die radikalen Kräfte immer stärker wurden. Aber im Moment sind wir definitiv nicht in einer Situation, wo diese Parteien sich selbst zerlegen.
Nee, aber ich frage mich.
Der Witz ist ja, ihre Politik ist inkonsequent, dämlich und im weitesten Sinne gemeingefährlich.
Aber das meine ich mit, da läuft ja grundlegend in unserer Gesellschaft irgendwie gerade etwas schief, dass die so viele Stimmen bekommen, dass so viele Leute die wählen. Und es kann auch niemand mehr, der die AfD wählt, irgendwie sowas sagen wie, ja nee, so recht sind die gar nicht, ne? Also wenn man sich hier Hitlerhöcke und seinen kleinen Himmler-Verschnitt anguckt, ne? Also mal ganz ehrlich, also wer da noch denkt, dass der Flügel, die nennen sich ja sogar irgendwie der Flügel, dass das keine Nazis sind, ne?
Ja, aber das ist
dann
ja.
Dann war der Papst doch kein Christ. Also.
Das bringt uns ja trotzdem nichts, die Erkenntnis. Auch selbst anscheinend, selbst die Leute, die es wissen, wählen sie ja. Also es scheint ja Menschen zu geben, sogar nicht zu wenige in unserer Gesellschaft, die sagen, ich bin bereit, wieder offen rechts zu wählen. So.
Ja, aber dann müssen die anderen Parteien es mal hinkriegen, eine für diese Menschen, die sich irgendwie abgehängt fühlen, eine Alternative zu bieten.
Die Alternative für Deutschland, Rainer?
Eine Alternative.
Das ist ein etwas schlechter Begriff, den du gerade ausgesucht hast.
Eine Alternative für die Alternative, ne? Also.
Eine Alternative für die Alternative. Ja. Eine AAFD, meinst du?
Ja.
Eine Alternative für Deutschland.
Ja.
Wäre das nicht was? Wir machen eine AAFD, dann sind wir sogar auf den Wahllisten aufgrund des Doppel-A's
vor denen.
Oh Mann. Oder wir machen gleich eine Alliteration-Alternative AfD.
Bei jedem braunen Wahlplakat kann man einfach vorne noch ein A draufkleben.
Das ist mega easy. Wir können und einfach nur 1-2 Worte in der dummen Parole verändern und schon hast du vielleicht was nicht ganz so schlimm ist.
Ja.
Reini, das ist eine gute Idee. Wir machen die AfD auf. Und dann räumen wir richtig auf.
Man könnte zum Beispiel hier, ich weiß nicht, das letzte AfD-Wahlplakat, das ich hier gesehen habe, war mit dem Meuten vorne, also drauf. Und das war zur Europawahl, glaube ich, für ein Europa der Vaterländer.
Ja, das hast du schon mal erzählt.
Ja, das Vater das ist, könnte man einfach überpinseln können. Für ein Europa der Länder.
Aber für ein Europa der Länder, zack schon. Und die AfD ist am Start. Ja. Heini, das ist die Idee. Wir beide in der Politik, ich glaube allerdings, wir sind beide eigentlich zu ehrlich heute dafür.
Ja, wahrscheinlich.
Ich bin für Politik, glaube ich, nicht gemacht.
Und das Schlimme ist, Politik besteht ja so, Parteiarbeit immer aus Kompromissen. Ne? Also ja, du musst irgendwie Kompromisse machen und Leute, auch wenn sie einfach nur dumm sind, musst du sie trotzdem irgendwie mitnehmen. Also wenn sie in der Partei sind und dumm sind und mit abstimmen dürfen, dann musst du trotzdem noch irgendwie schaffen, diese Leute mitzunehmen. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist, da habe ich mit Nikolas auch in Minkorrekt drüber gesprochen, bei den Grünen, die haben im November Parteitag, also Bundesparteitag, gibt es einen Antrag, der so aus dem Bereich der grünen Jugend kommt, die Bevorteilung von Homöopathie bei den Medikamenten, also bei den Medikamentenzulassungen so zu beenden. Dieser Antrag ist, glaube ich, einer der meist unterstützten Anträge.
Reini, ich muss dich leider stoppen, darüber haben wir wirklich letztes Mal gesprochen.
Ich weiß, darüber haben wir letztes Mal, das weiß ich. Ich wollte dein Gedächtnis auffrischen. Auf jeden Fall, die Spinner werden lauter. Ich lese da drin fast jeden Tag und es werden immer mehr Spinner. Die letzten, also die ich heute gelesen habe, waren der Hammer. Die erzählen was von...
Was denn jetzt, die Gegenanträge?
Die Gegenanträge oder auch die Leute, die in diesem Antrag, also unter diesem Antrag kommentieren und sagen, den unterstütze ich nicht. Ne? Und die fangen an, von Raumzeit zu reden, die auf den menschlichen Körper wirkt und Feldern, die mit dem Universum wechselwirken und so. So das grüne Klischee bis zum Anschlag in den Arsch geschoben. Also
Reini, allein mit dieser Aussage würdest du dich schon nicht mehr zum Politiker
richtig. Ne? Das
Böse. Ja, Politik ist auch wie ein schwieriges
Thema. Ja, Politik ist ein schwieriges Thema. Ne? Vor allem jeder hat da seine eigene Meinung. Und das Schöne ist ja in der Politik, im Gegensatz zur Wissenschaft, gibt es in der Politik nicht richtig oder falsch. Wenn irgendjemand daherkommt und sagt, das ist falsch, dann kannst du sagen, fick dich. Ne?
aber das gibt es ja bei nur ganz wenigen Dingen im Leben. Ne? Was, also, da ist ja die Wissenschaft eigentlich ziemlich, also richtig und falsch, abseits von Gesetzen. Und Naturgesetzen, richtig und falsch, das ist immer eine Frage der Ansicht. Ja, also für manche Leute, weiß ich nicht, ist vielleicht Polyamorie richtig. Für mich in meiner Situation ist es, weil meine Frau es verbietet, falsch.
Das ist halt das Schöne an Naturgesetzen. Ne? Ein Stück glühende Kohle zu kauen, ist nie eine gute Idee.
Ist das ein Naturgesetz, Reinhard, oder ist es einfach nur, wer ein Stück glühende Kohle kaut,
tut
ist ein dummes Schwein?
Ja,
tut weh. Das ein Stück glühende Kohle kauen. Reini. Ich finde, du bist beim Todesstrafthema ein bisschen ausgewichen, was ich auch verstehe. Ich will mich da auch...
Ich bin gegen die Todesstrafe in jeglicher Form. Ich würde auch solche, ich würde selbst solche Nazi-Massenmörder nicht umbringen.
Und jetzt nur, und jetzt bitte, ich will mich jetzt hier wirklich nicht, aber und wenn deine Frau von einem dieser Menschen ermordet worden wäre?
Würde ich immer noch sagen, man sollte es nicht tun und würde es wahrscheinlich selber tun.
Ja, super. Herzlichen Glückwunsch.
Aber das wäre dann,
Reiner
klassische Rache.
Also Reini, du würdest dann so einen Liam Neeson-Anruf machen, wo du sagst, ich habe ein besonderes Set an Skills und ich weiß, wie ich sie finden kann und so?
Weiß ich nicht. Ich bin ja eher so jemand, also ich glaube, ich bin jemand, den man hier und da nicht zum Feind haben möchte, weil wenn ich, also ne, sowas wie Rache, langsam.
Langsam
und
Reini,
lange.
Schnell kannst du auch nicht. Du hast ein BMI von über 30. Was willst du machen?
Du Arsch.
Die Leute totrollen.
Nee, ich hab gestählt durch mein Leiden im Physikstudium eine sehr hohe Frustrationsgrenze und kann unglaublich nervig sein.
Ja, also kannst du dich so richtig reinhängen in einen,
ja,
oder?
Ja, richtig.
Das ist aber eine tolle Eigenschaft, das
ist super,
Reinhard,
ne?
Dass du so richtig reinhängen kannst in Leute. Nein, aber ich finde es einfach ein wichtiges Thema, über das ich mir oft Gedanken mache.
Ja, kann ich verstehen. Also ist, ich hoffe,
es wird in
dass
Deutschland
wir
nicht mehr kommen und das ist auch gut so.
Das
allein aufgrund
ich.
Unserer Geschichte, allein aufgrund solcher Schreckgestalten wie Roland Kreisler, dem Nazi-Richter, der damals Menschen völlig wahllos zum Tod verurteilt hat. Ich hoffe auch, dass es nicht mehr kommt. Ich möchte weder die Todesstrafe an jemanden durchführen müssen, noch möchte ich sie beobachten. Ich möchte auch keinen Genuss daraus ziehen, dass irgendjemand umgebracht wird. Ich kann aber verstehen, wenn Angehörige sowas fordern. Und ich finde, man kann sich als Nicht-Betroffener kaum darüber stellen und sagen, das ist falsch oder das ist richtig. Also wenn dir das widerfahren ist, was diesen Menschen beispielsweise in Utøya widerfahren ist, dann weiß ich nicht, ob man da
als guter Christ solltest du da ganz ruhig sein.
Ja,
also ruhig bleiben.
Ich als guter Christ.
Was denn? Wir hängen doch unsere christliche Abendland-Leitkultur doch immer so groß an die Glocke.
Ich nicht, Rainer.
Ja, ich weiß, also, ich auch nicht.
Ich halte den Begriff Leitkultur für auch sehr gruselig gewählt. Ja. Aber ja, es ist ein Thema, das lässt sich auch nicht wirklich auflösen.
Nee, klar, da gibt es
keine indifferente Meinung zu, es ist irgendwie schwierig.
Genau, da kann man halt nur eine Meinung zu haben und eine Ansicht. Ich glaube nicht, dass man da etwas als objektiv richtig oder falsch beurteilen kann.
Nee, da gibt es keine. Da gibt's kein richtig oder falsch. Also, hast du gesehen, was Trump diese Woche getwittert hat? Also, ja, ich weiß, Trump hat viel getwittert diese Woche, aber
ich habe keine Ahnung. Ich,
das
also
mit
ich
seiner
lese
unbestreitbaren und unbemessbaren, ich kann es nicht genau wiedergeben, Reini. Das googelt's bitte einmal kurz.
Dem schwimmen gerade die Fälle davon, oder?
Nein. Er hat geschrieben, er hat allen Ernstes, ich weiß aber nicht mehr, in welchem Kontext hat er geschrieben, sein Genie wäre unermesslich und unbestreitbar. Bitte googles einmal. Ich habe gerade kein Handy zur Hand.
Warte mal.
Ich weiß auch nicht. Also es war wirklich so unfassbar, dass du dachtest, es kann eigentlich nur noch Satire sein. Es kann er nicht mehr ernst meinen. Das klang wirklich also wie so ein Lobgesang auf Kim Jong-un. Nee, das ist es nicht. Das Stable Genius hat er vor ewigen Zeiten gesagt. Gib mal die letzte Woche ein, Twitter.
Das steht vor 6 Tagen bei der Taz.
Ja, aber da war
die linke Socke liest Taz.
Googles mal, der hat einen dickeren raus.
Ich kann auch im Göttinger Tageblatt gucken.
Ja, oder geh einfach durch seine fucking Tweets, Rainer. Also
der twittert so scheiße viel, oder? Warte mal.
Er hat einen rausgehauen, da zieht es einem wirklich alles aus. Da denkt man, das kann nicht sein Ernst sein. Und das denkt man ja ziemlich oft, aber der war halt so absurd.
Wo ist er denn, Trump?
Kannst du dir mal seine letzten 3 vorlesen?
Trump, so pathetic to see sleepy
pathetic,
Joe Biden.
Pathetic
to see who with his son, Hunter and to the...
Reinhard, kannst du Englisch? Oder
ja, ich kann Englisch, du Pisser.
Hast du so ein Was-ist-was-Buch gestern erst angefangen?
Warte. Der hat allein heute... 2023, wann hat er das getwittert?
Reini, gib das einfach ein, seine, ach Gott.
Was soll ich denn eingeben? Trump, Gott.
Trump, unermesslich. So, fertig. Trump, unermesslich. Die unermessliche Weisheit des Donald Trump, da haben wir es. Blablabla, er hat getweetet. Wenn die Türkei, es bezog sich auf Erdogan, weil die Amerikaner haben ihre Truppen zurückgezogen. Wenn die Türkei irgendetwas unternimmt, was ich in meiner großartigen und unvergleichlichen Weisheit für tabu halte, werde ich die türkische Wirtschaft vollständig zerstören und auslöschen. Das hat er getweetet, live.
Turkey does anything that I in my great and
du musst das jetzt nicht live übersetzen. Wir
wirklich,
glauben ja, dass du Englisch kannst. Nee, das hat er wirklich getweetet.
Ich lese gerade den Tweet, tatsächlich. Ich habe ihn gefunden. In my great and unmatched wisdom, considered to be off limits, I will today destroy and overlook.
Das
Gott.
Musst du dir mal vorstellen. Er hat keinem Schurkenstaat gedroht, er hat der Türkei gedroht.
Und er hat der Türkei mit der Auslöschung gedroht. Mit der Auslöschung ihrer Wirtschaft. Ne?
Ja, aber
the economy of Turkey, und in Klammern dahinter,
Turkey, verdammt.
In Klammern dahinter, I've done before.
I've done before. Hat er die Wirtschaft der Türkei schon mal ausgelöscht? Wirklich, das nimmt Züge mit dem Typen.
They
an,
must.
Du denkst,
with Europe and others, watch over. Der hat auch Europa noch gedroht.
Das ist nicht, aber.
Achso, nee, hier geht noch weiter. Watch over the captured ISIS fighters and families.
Ja, aber was ist, also. Ganz ehrlich, wo sind wir angekommen? Der US-Präsident droht einem europäischen Land, das zumindest in einer angeblichen Demokratie lebt, allen Ernstes mit der Auslöschung seiner Wirtschaft. Live, bei Twitter. Das ist so unvorstellbar, Reinhard. Kannst du diesen Tweet von Obama vorstellen?
Oh Gott, nein.
Hast du noch was gefunden?
Ja, der Tweet geht ja noch weiter, ne? Hier, die USA haben viel mehr getan, als Leute, also als alle erwarten können, including, also eine, unter anderem the capture of 100% of the ISIS Kalifat. Also der hat
100% des Kalifats sind schon festgenommen
ja,
worden.
Ja, anscheinend, ne? So.
Dann ist ISIS it's time ja now for others in the region nicht.
Some of great wealth to protect their own territory. Und danach in Großbuchstaben the USA is great.
Nein, wir sind in einer Leichtnatur gefangen. Es ja, ist nicht krass, mehr wahr. Krass. Es ist wirklich, es fällt einem dazu doch ehrlich nichts mehr ein. Das
oder,
kann doch nicht wahr sein.
Da fällt mir ein Bekannter von mir, Enno. Enno hat einen Bunker in Berlin, in dem er eine Ausstellung hat, habe ich auch schon mal von erzählt.
Es gibt übrigens einen bekannten Musiker, der ist Enno Bunger.
Nee,
das finde ich jetzt lustig,
der,
dass du das, Enno hat einen Bunker, finde ich dahingehend auch sehr
der
lustig.
Der Enno, den ich meine, ist Enno Lenze. Der, okay. der hat einen Bunker, also dem gehört der Berlin Story Verlag unter anderem. Und der hat einen Bunker in Berlin, wo der eine Ausstellung drin hat, eine Dauerausstellung, Hitler, wie es so weit kommen konnte.
Okay.
Und hat ja, die ist auch super. Also wenn du mal in Berlin bist, sag mir vorher mal Bescheid, dann rufe ich Enno mal an, dann kann der dir mal ein bisschen was von dem Bunker zeigen. Es gibt nämlich noch eine Etage unter der eigentlichen Ausstellung.
Also das ist ein Bunker, den er gebaut hat, oder ist es
ein Bunker
der Nazis?
Nee, ist ein Zweiter Weltkriegsbunker. Also genau, ist ein alter Nazi-Bunker.
Es ist ja bedauerlich, also in Anführungszeichen, dass der Führerbunker nicht mehr existiert. Den haben sie ja damals zugeschüttet.
Ja,
da tatsächlich. Ist ein Parkplatz oben drauf.
Aber das wäre auch ein Wallfahrtsort, also für die ganzen Rechten, ich weiß nicht.
Ja,
aber
noch, es gibt ja
noch mal noch mal kurz zurück zu Enno. Wenn ihr da seid, geht in den Bunker, also geht in Ennos Bunker und guckt euch diese Ausstellung an. Die ist wirklich gut und auch, also es gibt viel zu lesen dabei, aber man sollte sich das mal antun. Enno hat in seinem Bunker in einem Teil das Zimmer aus dem Führerbunker von Hitler nachgebaut. Also rekonstruiert.
Wo er und Eva sich erschossen haben, oder?
Die haben sich draußen erschossen, oder?
Nee, die haben sich drin? In dem Raum erschossen.
Weiß nicht mehr. Auf jeden Fall genau diesen Raum und auch Teile vom Führerbunker, also Modelle davon, wie der aufgebaut war, wo der lag und so weiter, sind in Ennos Bunker auch zu bestaunen. Von Enno gibt es auch eine super Podcast-Folge vom Chaos Radio Express über Kurdistan, wo er erzählt, wo er tatsächlich dort unterwegs ist als Reporter.
In Kurdistan?
Ja.
Und wie heißt Enno im Ganzen?
Enno Lenze.
Enno Lenze. Enno ja. Lenze. Hat einen Bunker in Berlin und den kann man sich angucken.
Ja,
das ist mal eine schöne Empfehlung. Da können wir mal zusammen hinfahren. Ja, wir können eh mal in die Hauptstadt.
Das können wir tatsächlich mal machen. Enno ist auch jemand, dem man gerne mal folgen kann auf Twitter und sich generell mal so angucken kann, was er macht. Auf jeden Fall, Enno hat Twitter durchgespielt seit letzte Woche oder so.
Warum ist er von Trump gelöscht worden?
Nee, Barack Obama folgt ihm.
Nein!
Doch.
Barack Obama folgt Enno?
Ja.
Dieser Lucky Bastard, warum wird, wegen dem Bunker das, oder was?
Nee, Enno ist tatsächlich sehr aktiv so in der jüdischen Community und ist viel unterwegs hier, immer noch in Kriegsgebieten und generell als Reporter und so auch viel unterwegs.
Es gibt ja auch so viel negative Nachberichterstattung über Obama, der große Drohnenkrieger und so. Ich weiß, also sicherlich hat der, wie jeder andere Präsident, auch seinen Dreck am Stecken und hat Fehler gemacht in seiner Präsidentschaft,
ja,
und
ne,
ist Kompromisse eingegangen.
Ich meine, er wurde gewählt und wenn ich mich nicht irre, war eins seiner Wahlversprechen, Guantanamo dicht zu machen.
Ja.
Ist nicht passiert.
Ja gut, aber... Ich glaube nicht, dass er Guantanamo nicht zugemacht hat, weil er Guantanamo nicht zumachen wollte, sondern weil die entgegenstrebenden Kräfte in den USA einfach so groß sind, dass es nicht ging, wahrscheinlich, ja, vermute ich.
Politik halt, ne?
Politik halt.
Da sind wir wieder
halt,
bei
wie wir
bei
eben
bei
schon sagten, immer ein Kompromiss, genau. Ja. Aber wenn man das vergleicht mit diesem geisteskranken Arschloch, das wir jetzt haben, Das ist ja wirklich, also, weißt du, früher, ich meine, Clinton ist wegen, weil er sich in seinem Oval Office hat fast, oder weil er sich einen hat blasen lassen, darüber gelogen hat,
ja,
ist er fast aus dem Amt geflogen.
Das muss
Nixon
man sich
hat
mal
Leute
vorstellen.
Abgehört. Heute ruft der US-Präsident einfach in der Ukraine an, um Geheiminformationen über seinen Herausforderer bei der Präsidentschaftswahl rauszukriegen. Also im weitesten Sinne, er spioniert ihn aus. Er verfasst Tweets, wo er anderen Ländern den Krieg androht und niemanden juckt's. Also,
wie?
Es juckt schon. Man hat schon das Gefühl, es juckt die Menschen, aber es passiert halt nichts.
Aber wie unglaublich lächerlich das heute wirkt, ne, dass Bill Clinton dafür geflogen ist, dass er die Praktikantin genagelt hat.
Naja, er ist ja nicht geflogen. Also
oder
ja nicht,
es gab oder, ja kein oder, also genau oder dafür also ja aber er ist über diesen Skandal,
dass es ein Amtserhebungsverfahren für diese Sache geben sollte, also das
ja
ist,
da, sagen wir so er ist ja darüber gestolpert und über den Meineid, den er halt gegeben hat und so, ne, also er hat ja gesagt, nein, ich hatte keinen Sex mit dieser Frau, und hat ja doch so, und jetzt guckt man sich mal Trump an. Warum ist der immer noch da?
Die werden den Wiederwählen rein.
Ja, ich weiß.
Und dann stehen wir da, dann haben wir nochmal 4 Jahre dieses gehirnamputierte Arschloch. Ich habe ja schon mal mit dir drüber gesprochen. Ich glaube, die Geschichte läuft immer wieder in Wellen. Die Dinge wiederholen sich. Und wenn es bergab geht mit Radikalismus und reaktionärem Idioten und so, oder beziehungsweise bergauf, dann geht es irgendwann auch wieder bergab. Der nächste Obama wird kommen. Oder die nächste Figur, die Trump zwar nicht ungeschehen macht, aber die versucht rauszuholen, was Trump der Menschheit versaut hat, oder zumindest den Amerikanern. Also die sind ja außenpolitisch für die nächsten 100 Jahre eigentlich nicht mehr ernst zu nehmen, abseits ihrer Atommacht. Also die kann ja keiner mehr ernst nehmen, nach dem, was er allein schon in den letzten Monaten rausgehauen hat.
Ich finde es faszinierend in unserem, also wir sind ja ein, wir haben ja eine sehr amerikanisch geprägte Kultur, auch durch halt die Nachkriegszeit und so weiter, was hier im europäischen Kontext irgendwie gefühlt in den Nachrichten und auch so in unserer Gesellschaft, also in der öffentlichen Wahrnehmung komplett untergeht, ist Asien. So China. China, ja, also.
Das heißt, es geht unter, aber wir haben nicht diese enge Verbindung dahin.
Nee, genau. Und wenn du so Leute auf der Straße fragst oder so, die allgemeine Wahrnehmung ist von China immer noch so, da kommt der billige Plastikschrott her.
Auf welchem technologischen Niveau die mittlerweile sind, wissen die meisten Menschen wahrscheinlich.
Nee, genau, wir sind die, die hinterherhinken.
Im Verhältnis der technischen Entwicklung sicherlich. Ob das jetzt in Bezug auf Menschenrechte und so gilt?
Nee, das, ja, das ist eine andere Geschichte.
Der Vorsprung Chinas oder zumindest vieler asiatischer Staaten ist natürlich auch auf, nennen wir es mal im weitesten Sinne, Missbrauch von Arbeitskraft. Also die haben einfach, wenn man mal drüber liest, was in China beispielsweise mit Dissidenten passiert, was gerade in Hongkong passiert, da kann man sich
ja klar, das ist ein Riesenproblem. Aber davon, also was für eine Wirtschaftsmacht und auch militärische Macht China mittlerweile ist, finde ich, geht in der öffentlichen Wahrnehmung hier sehr stark unter. Wir haben immer noch so das Bild, also das ist wahrscheinlich geprägt durch den Kalten Krieg, wir haben immer noch das Bild von Ostblock und Westblock irgendwie in den Köpfen. Habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Das haben wir definitiv noch. Ne? Ja. Also auch die Russen, dieses alte Feindbild des bösen Russen existiert ja, wenn man ehrlich ist, immer noch. Der Russe, jetzt nicht das, was unsere Großeltern vielleicht noch als Vorstellung des Wortes der Russe hatten, also der brandschatzt und deutsche Frauen.
Ja, Klischee.
Es geht jetzt nicht um mich, sondern es geht darum, dass natürlich im Nachklapp des Zweiten Weltkrieges oder zumindest als der Zweite Weltkrieg auslief, sind auf deutschem Boden sicherlich Dinge passiert, die für alle, also
ja, das
ist immer
schwierig, halt immer,
du weißt selber, was passiert ist.
Das,
ne?
was halt immer bei großen Kriegen passiert, ne? Genau. Das läuft nie, also es ist, das läuft nie gut ab. Das ist jetzt in Syrien, denke ich, nicht anders.
Das ist in Syrien jetzt nicht anders, aber damals, also da ist dieses Bild des Ostblocks und des Westblocks nun mal irgendwie, die Amerikaner waren uns gefühlt immer näher. Und die Begründung dafür, ich bin damit auch mit diesem Bild aufgewachsen, ne? Die Amerikaner sind unser Freund und die Russen, ja, die Russen finden statt, ne?
Ja,
also
du bist aber auch hier im Westen aufgewachsen, ne? Und
genau.
Man muss ja sagen, in unserer Kindheit gab es noch Ost und West.
Richtig. Also ich habe den Mauerfall mitbekommen. Ich war 5.
Ich habe es bei Logo gesehen, bei den Kindernachrichten.
Mir war überhaupt nicht bewusst, was das bedeutet. Also null.
Ja, mir so ein bisschen, aber nicht die Tragweite, die das
wirklich hatte. Ich weiß einfach nur noch,
hatte.
Dass 1-2 Fernsehsendungen, die ich sehr gerne geguckt habe, ausgefallen sind, ich wahnsinnig wütend deswegen war.
So ging es mir beim ersten Irakkrieg.
Ja, was wolltest du denn gucken, Reini?
Ich weiß nicht mehr. So die typische Samstagsmorgens hier Cartoons. Aber wie alt war ich da? Wie alt war ich beim ersten Irakkrieg? 5?
Du meinst den Golfkrieg?
Ja.
Ach so, okay, den ich dachte, du meinst jetzt den späteren Irakkrieg. Okay, nee, da warst du 50. Du hast mit 20 da gesessen und gedacht, oh Mann, ich will aber Bauhaus und Frau sehen. Das wäre
Nee, hast recht. Ich meinte den ersten Golfkrieg.
Der Golfkrieg war 91, ne? Also ja. Da warst du 7. Oder wie? Du bist doch mein Geburtsjahrgang, ne? Wir sind doch gleich alt.
Nein, ich glaube nicht.
Nur, dass du ältlicher aussiehst.
Nein. Das ist,
du bist doch älter, ne?
Ja, das merkt man an meiner Weisheit.
Ja, an deiner, meinst du an deiner unermesslichen und unbeschreiblichen Weisheit?
Also 91 war ich 9.
Die du schon so oft unter Beweis gestellt hast?
Ja, richtig.
Diese Weisheit meinst du?
Genau,
ach,
diese
so.
Weisheit meine ich.
Reini, du wärst auch ein guter Präsident.
Ja, wär ich, ne?
Du würdest wenigstens nicht die Praktikantin.
Ich hätte Schwierigkeiten, mich davon von russischen Prostituierten anpinkeln zu lassen, aber hey, jeder muss Opfer bringen.
Alles fürs Vaterland. Ja, alles fürs Vaterland. Hat er das wirklich gemacht? Da gibt es ja so Berichte drüber, ne, dass er sich von russischen Prostituierten dann anpissen lassen.
Ja, ich habe keine Ahnung.
Ein schöner Gedanke.
Ich glaube, also bei Trump glaube ich einfach alles.
Das ist alles möglich, er hat das bestimmt gemacht. Ja. Selbst wenn er es nicht gemacht hat, hat er irgendwas Schlimmeres
also
gemacht.
Also jemand,
einen
dicken
Haufen auf den Bauch gelegt.
Jemand, der so insanely great ist.
Insanely great and with an uncomparable mind.
Unmatched wisdom.
Unmatched wisdom. Ohne Scheiß, das klingt wie Propaganda aus Nordkorea.
Ja,
verstehst du?
Das
klingt
ja
überhaupt nicht wie irgendwas, was irgendein demokratisch gewählter Präsident in einem freiheitlichen Staat jemals von sich geben würde. Das ist so Wahnsinn. Aber da sind wir jetzt, Reini.
Wahnsinn,
ne? Reini, und wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen. Heute war es mal eine ernste Folge. Aber das
ein
auch
Stück weit zumindest.
Sein. Es muss auch mal eine ernste Folge geben. Ja. Es muss auch, wir beide sind ja auch denkende Wesen. Auch wenn wir, finde ich, eigentlich, Thema Todesstrafe hätte ich gerne noch, irgendwie hätte ich klüger darüber gesprochen.
Was hättest du denn gerne noch gesagt?
Ja, ich weiß auch nicht gerne, Reini, aber ich hätte irgendwie, ich wirke jetzt, also das Problem ist, in unseren letzten Podcast-Folgen macht es immer mehr den Eindruck, ich wäre so ein reaktionärer alter Mann.
Vielleicht bist du ein reaktionärer alter Mann.
Der im Rollstuhl durch Köln fährt und Homosexuelle beschimpft. So ist es nicht. Also meine Ansichten sind, glaube ich, in keinster Weise reaktionärer als deine. Bei Todesstrafe bin ich gespalten, aber auch erst in den letzten paar Jahren. Weil ich einfach dieses Leid, was diese Leute verursacht haben, da fällt mir irgendwie, denen kannst du nicht helfen, die kannst du nicht therapieren.
Ja, aber es wird ja nicht besser dadurch, dass du die umbringst.
Dadurch wird es nicht besser, aber die Gesellschaft, und das muss man einfach mal sagen, muss für diese Schweine nicht mehr aufkommen. Das klingt jetzt hart, aber ich finde, wenn ich sehe, was, also ich habe letztens gelesen, Anna Sperin Breivik kostet Norwegen im Jahr, glaube ich, 400.000 Euro, nur die Unterbringung von ihm, das ist Geld, das sollte man von mir aus lieber in SOS-Kinderdörfer
aber investieren. Es gibt Arbeitsplätze.
Also Anna Sperin Breivik hat Arbeitsplätze geschaffen, kann man das so sagen?
Nein, das sollte man nicht, das sollte man nicht.
Das ist gut, Reini. Vielen Dank, dass du das nochmal zurückgenommen hast.
Wir sollten tatsächlich mal zum Schluss kommen. Ich muss nämlich morgen früh raus und wieder zur Arbeit.
Weißt du was, ich empfehle jetzt einen Song von dem Musiker, den wir vorhin schon angesprochen haben. Du hast ja von deinem Freund Enno Lenze gesprochen. Ich empfehle jetzt, Reini, ich wollte jetzt eigentlich noch ein bisschen Overwatch spielen.
Mach das.
Ich empfehle jetzt Musik von Enno Bunger. Einem fantastischen deutschen Singer-Songwriter mit dem Song Regen.
Regen.
Regen. Okay. Der hat eine ganz solche.
Muss ich eine Leggings tragen, um den zu hören, oder kann ich das auch so?
Boah, Reini, du, weißt du, ohne Scheiß, ich habe mir Sabotage von Vampire Dingsbums angeguckt. Nee, Cancer Bats. Dieser Song war perfekt. Okay? Und sie haben ihn versaut dadurch, dass sie reinbrüllen.
Ach,
die ganze
das
Zeit.
Ist keine Ahnung.
Sie haben die ganze Zeit reingebrüllt. So, warte mal. Jetzt kommt der Refrain von Enno Bungers Regen. Warte, ich muss kurz reinhören, Reini. Warte.
Ja, ja. Warte.
Das ist so ein schönes Lied. Ne? Ich habe jedes Mal Tränen in den Augen. Ne? So, warte. Jetzt gleich. Ich muss kurz.
Ich find's ja immer noch schön, dass jemand unsere Playlist als Koks, Gras beschrieben hat, weil das immer noch passt.
Das ist richtig. So, wo kommt denn jetzt der Refrain? Reini, warte jetzt gleich. Boah, ist das so ein schönes Lied. Das ist wirklich eines der schönsten Lieder.
Geht richtig ab.
Reini, nicht immer muss geschrien und gebrüllt werden und eine Hausschlachtung am Mikrofon durchgeführt werden, okay? Warte mal.
So. Ja, warte. Gleich kommt er. Ja.
So, jetzt.
Es war mal große Stücke.
Jetzt klicken. Englisch.
Da, darf man reinreden? Nein, ne?
Blöd, ich habe am Refrain vorbeigelaufen. Jetzt gleich kommt er. Jetzt, jetzt.
Irgendwann müssen wir GEMA zahlen.
Wenn man die Augen zumacht, klingt der Regen wie Applaus. Reinhard, wenn das nicht Poesie ist, das ist wirklich eine der schönsten Zeilen, die in deutscher Musik jemals abgefasst wurden.
Das ist sehr traurig.
Ich habe letzte Woche beim Comedypreis an der Bar mit meinem großen Helden Thees Ullmann zusammen ein Bier getrunken und das war ein ganz schöner und besonderer Moment für mich. Thees Ullmann, Grüße an Thees Ullmann mal raus, ein richtig guter Typ, hatte leicht schon einen Sitzen und wusste nicht so richtig, warum ich ihn voll laber. Hat mich aber erkannt, das war ganz nett, aber trotzdem war es, glaube ich, für ihn eher unangenehm. Für mich war es total toll, weil ich ihm erzählt habe, wie sehr ich seine Musik mag und wie toll ich das neue Album finde, das ich auch sehr empfehlen möchte, jetzt mal vorweg. Das neue Album Junkies und Scientologen von Thees Ullmann, dem ehemaligen Frontmann von Tomte, könnt ihr mal reinhören, ist jetzt bei Spotify zu hören. Super guter Typ, total geradeaus, total locker, hat viel Spaß gemacht. So, Rani, und jetzt empfehl bitte wieder Musik, die klingt, als wenn man eine Sau mit einer Machete prügelt.
Ach, Quatsch, hallo? So, also ich mag ja die Musik, die ich empfehle. Was hatte ich mir denn diesmal aufgeschrieben? Ich hatte heute noch durch meine Musik durchgeguckt. Ich empfehle ein Album, weil das ganze Album ist ganz nett. Und zwar von der Band, du kannst dir irgendein Lied raussuchen. Okay. Nimm das zweite ist gut. Dance Gavin Dance heißt die Band. Dance Gavin Dance.
Ja, ja, ich kann im Gegensatz zu dir kann ich Englisch.
Dance Gavin Dance. The Robot with Human Hair Part 4 heißt das Album.
Reini, da schreit keiner.
Davon das zweite Lied.
Reini, da schreit was? Keiner.
Du hast das falsche Lied.
Achso.
Guck mal, warte Song, mal, ich guck mal, wie es heißt. Dance, Gavin,
hey,
Dance.
Ist das die Musik, die du empfiehlst heute?
Also ich empfehle von...
Bist du dir sicher? Weil das klingt irgendwie viel zu schön für
dich. Nee, ich hab, glaube ich, das...
Du hast dich vertan, ne?
Ja, tatsächlich. Nee, ich hätte gerne von das aktuelle Album, und zwar Acceptance Speech 2.0.
Hä? Aber von welcher Band?
Von Dance, Gavin, Dance.
Da vertust du dich doch, die...
Nein, das tue ich nicht.
Dance, Gavin, Dance... So, und dann heißt es Album Acceptance Speech 2.0, da ist es, genau.
Ja, das
The
ist
Robot
das Album.
The Robot mit dem Human Hair, meinst du?
Ja, besser.
Oh, Gott, ja. Hä, haben die ihren Stil total geändert, oder was? Guck mal, die anderen Songs klingen nämlich
das
so.
Das nennt man Komplexität. Diese Band kann verschiedene Sachen.
Oh Gott, muss denn wieder so
ein
Schreilied sein,
Reinhard? Die jammern
nicht
nur die ganze Zeit.
Oh.
Ich finde das schön.
Ach, ich hasse dieses Geschaute. Es geht mir so auf den Sack. Es zerstört mir jedes Lied. Geschaute, geschaute, geschaute Kacke ist das.
Der Mann schreit, Papa. Schlaf schön.
Ach, Rani, ey, alles vergiss, ne, wenn deine unermessliche, unbeschreibliche Weisheit nicht mehr ausreicht und du eines Nachts unter einem dicken Bäuchlein liegst, ne, dann schleiche ich ins Zimmer und dann scheiße ich dir einen dicken Haufen ins Gesicht. Also richtig. Ich meine, so einen sämigen, weißt du, so einen, der aussieht, als wenn man dir eine ganze Packung Ben & Jerry's in die Fresse gedrückt hätte. Das kriegst du dann.
Oh,
das
schön.
Hast
mit
du dann auch
Bild
verdient, du alte
Drecksau. Leute einschlafen.
Ich hab dich lieb, Rani. Schlaf schön.
Bis dann.